Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren.
Luisa, was ist jetzt der Benefit für mich, wenn ich anfange, mein Essen umzustellen und mehr versuche, mein Essen aus der Perspektive des Mikrobioms zu sehen?
Das hat diverse Vorteile, nicht nur für das Mikrobiom. Erstmal würde ich anschauen, okay, wie hast du denn bisher gegessen und was müsste man überhaupt umstellen, dass man das Mikrobiom freundlich macht in dem Sinne. Und dann, wenn man nur das Mikrobiom anschaut, hat es unglaublich viele Vorteile, da das Mikrobiom sich einfach auf so viele Aspekte im Körper auswirkt. Vom Immunsystem her, es ist neuromodulierend, es bewirkt natürlich auch, dass es an der Verdauung etwas ändert. Es werden Kalorien anders aufgenommen, je nachdem, wie dein Mikrobiom aufgebaut ist. Also das hat unglaublich viele Auswirkungen auf ganz viele Teile im eigenen Körper, sodass es definitiv Sinn macht, sich damit mehr zu beschäftigen und auch eine mikrobiomfreundliche Ernährung zu implementieren.
Mhm. Würdest du sagen, das ist jetzt nicht nur für mich relevant, sondern auch wenn man sich jetzt so die Gesellschaft in Deutschland oder auch weltweit anschaut, ist das was, wenn man sich so Erkrankungen zum Beispiel anschaut, ob das jetzt so die primären Driver sind, ob jetzt kardiovaskuläre Ursachen oder auch andere Dinge, würdest du sagen, für die Gesellschaft wäre es auch ein Vorteil, sich mehr aus der Perspektive des Mikrobioms zu ernähren?
Also man weiß auf jeden Fall, das Mikrobiom hat diverse Einflüsse auf eine der größten Erkrankungen bei uns gerade in der Bevölkerung, sei es kardiovaskulär oder auch Übergewicht, Diabetes Typ 2. Da weiß man, dass es da auf jeden Fall viele Assoziationen und Korrelationen gibt zwischen einem Mikrobiom, was vielleicht nicht besonders in Anführungszeichen gesund ist. Das heißt meistens, dass es nicht so divers ist, also nicht so vielfältig ist. Und da weiß man auf jeden Fall, dass diese chronischen Erkrankungen auch in dem Falle zum Beispiel mit einer geringeren Diversität einhergeht. Mhm. Sodass es da auch viel Sinn macht, darauf zu schauen, dass man ein gesundes Mikrobiom hat, da sich das darauf auf jeden Fall positiv auswirken kann. Gerade so Thema Übergewicht, da weiß man ja, dass es auch viel damit zu tun hat, beziehungsweise auf jeden Fall einen Einfluss hat.
Ja. Mhm. Gehen ja gleich noch so ein bisschen detailliert ins Thema Mikrobiom. Aber warum ist das so? Also weiß man, warum das Mikrobiom einen Einfluss auf diese ganzen Themen hat?
Ich glaube, da ist noch großer Forschungsbedarf. Und so richtig direkt zu sagen, okay, das ist deswegen so, kenne ich persönlich kaum gute Studien, die da wirklich eine Kausalität zeigen.
Mhm. Was glaubst du, woran liegt das? Also brauchst du einfach mehr Forschung? Oder, also haben wir so richtig verstanden, was das Mikrobiom schon ist heutzutage, oder?
Ein klares Nein.
Okay.
Also, ich glaube, wir wissen, was steckt da alles drin. Es sind nicht nur Bakterien, da gehören auch Viren dazu, teils Parasiten etc., Hefen. Wir wissen ungefähr, was darin vorkommt. Und wir wissen auch, dass bestimmte negative Einflüsse über die Ernährung, auch Antibiotika etc., dass es da was gibt. Und wir wissen, dass bestimmte Erkrankungen mit einer bestimmten Art von Bakterien zum Beispiel eher zusammenkommt. Aber direkte, okay, das Mikrobiom sieht so und so aus und dann hast du auf jeden Fall diese Erkrankung, das können wir eigentlich heute noch nicht sagen.
Mhm. Aber wissen wir so richtig, was ein gesundes Mikrobiom ist?
Auch nicht.
Also ehrlicherweise wissen wir gar nicht so richtig viel, außer dass wir wissen, dass es irgendwie richtig wichtig ist, oder?
Ja, definitiv. Und dass wir wissen, dass es bestimmte Gruppen gibt. Aber genau, okay, wir wissen eigentlich nur, die meisten Menschen, von denen wir uns irgendwelche Stuhlproben angeguckt haben, haben die und die Aufteilung. Aber zu 100% zu sagen, das ist das gesundeste Mikrobiom, können wir jetzt zu dem Zeitpunkt definitiv nicht.
Mhm. Würdest du unterschreiben, wenn ich sage, also da wiederhole das, was du gerade gesagt hast, wir wissen eigentlich nicht, was ein gesundes Mikrobiom ist, aber wir wissen, was ein krankes Mikrobiom ist?
Da würde ich schon eher zustimmen.
Ja, aber das glaube ich nämlich auch. Also wir wissen, wenn wir jetzt eine Schuldiagnostik oder sowas mit jemandem machen, wir wissen, was wir nicht wollen, so Clostridium difficile oder keine Ahnung, irgendwas, ne? Also verschiedene Keime, das ist jetzt ein Bakterium ja gewesen. Aber trotzdem ist es am Ende des Tages so, dass wir ja gar nicht wissen, wo wir hinwollen eigentlich so richtig. Also wir wollen, dass die schlechten Dinge nicht da sind, aber wir können jetzt ja nicht so richtig sagen, wie sieht denn so dieses Nonplusultra aus? Also ist jetzt bei einem CRP-Wert oder bei einem Ferritin-Wert ja irgendwie einfacher, wo wir hinwollen. Auch da ist ja eine Range am Ende. Aber wir wissen ja so, CRP wollen wir am besten, also den Entzündungswert ja gar nicht messbar haben so richtig oder so niedrig, wie es geht. Das können wir ja eigentlich auf dem Mikrobiom nicht so richtig übertragen, oder?
Ich glaube, der größte Faktor, den wir beim Mikrobiom kennen, der auf jeden Fall wichtig ist, ist die Diversität. Und je diverser das Mikrobiom, desto gesünder. Ich glaube, das ist so die Hauptaussage, die wir da treffen können und von der wir ja mittlerweile wissen, dass das auf jeden Fall ein Gesundheitsaspekt ist. Und je geringer die Diversität, desto eher ist man mit irgendwelchen anderen Krankheiten verwirtschaftet.
Ja, wie würdest du Diversität erklären?
Eine breitere Palette. Zum Beispiel, wenn man sich eine große Blumenwiese anschaut, wo nicht einfach nur ein Golfrasen liegt, sondern wo eine ganz bunte Blumenmischung, als ob man es gibt ja auch diese Seedbombs, wo so ganz viele verschiedene Samen drin sind, dass man die einmal auf eine Wiese wirft und plötzlich ist da eine unglaublich schöne Vielfalt an Blumen, an Gräsern, an Kräutern und das wollen wir für den Darm.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, also ich weiß ja ungefähr, wer uns so zuhört und die meisten Menschen werden jetzt wahrscheinlich denken, okay, Mikrobiom habe ich schon mal gehört, Bakterien auch, aber Bakterien sind ja irgendwie eigentlich was Schlechtes. Oder nicht?
Definitiv nicht. Also ein Mikrobiom, man denkt ja auch immer direkt ans Darmmikrobiom, immer nur, das steckt irgendwie im Dickdarm. Aber wir haben ja überall auf uns sitzen irgendwo Mikroben, sei es in der Mundhöhle, auf der Haut, in der Lunge, natürlich im Darm, in der Vaginalflora. Überall sind irgendwo Bakterien auf uns angesiedelt, auch Hefen, auch Viren. Und die gehören dazu und wir leben da in einem gesunden Austausch im besten Falle. Sodass man da auf jeden Fall einen Benefit von hat, wenn die da sind.
Ja, absolut. Jetzt bist du ja selber auch Ärztin und schreibst ja auch gerade in deinem E-Book, wie ich gerade über Instagram gesehen habe, was noch nicht ganz fertig ist, aber vielleicht, wenn der Podcast rauskommt, ja. Und du teilst ja super viele Tipps bei Instagram. Also super viele Tipps, vor allen Dingen haben wir ja eben schon im Vorgespräch drüber geredet, die man ja auch praktisch umsetzen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel, dass wir uns jetzt nicht nur im Detail verlieren. Aber gerade als Ärztin, was würdest du jetzt sagen? Also wenn du dir jetzt mich zum Beispiel so anschaust, ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt nicht ganz schlecht in Form. Also ja, es könnte besser sein, absolut. Aber ich mache zum Beispiel recht viel Sport. Und ich würde jetzt grundlegend ja nicht, wenn ich mir meinen Habitus anschaue, sehen, ob ich ein Problem mit dem Mikrobiom habe oder nicht. Also gibt es verschiedene Gruppen von Menschen, ob jetzt Sportler, Menschen, die präventiv arbeiten wollen, vielleicht auch unterschiedliche Altersgruppen, wo man jetzt spezifisch mehr oder weniger auch aufs Mikrobiom schaut?
Also ich glaube, bei vielen Hauterkrankungen zum Beispiel schaut man auch auf jeden Fall gerne aufs Mikrobiom. Natürlich, sobald du irgendwelche Verdauungsbeschwerden hast, würde ich auch sagen, kann man schon auf jeden Fall das Ganze mit reinnehmen, bevor man andere Sachen ausgeschlossen hat, dass man sich das anschaut. Wenn du chronische Erkrankungen hast, rheumatische Erkrankungen, das ist ja auch ganz oft mit einem Thema dabei. Wenn man autoimmune Erkrankungen hat, kommt der Darm auch noch ganz oft mit in die Diagnostik rein. Also da gibt es auf jeden Fall für die breite Bevölkerung Dinge, wo es sehr viel Sinn macht, sich das auch ein bisschen genauer anzuschauen oder auf jeden Fall darauf zu achten, wie kann ich mein Leben darmgesund gestalten.
Wir haben jetzt auch super viele Leute, die schon viel an ihrer Gesundheit arbeiten, die auch schon wahrscheinlich sehr viel Ahnung haben im Voraus. Was würdest du jetzt denken, wie würdest du das sehen, dass jemand, der gut in Form ist, der viel Sport macht, der vielleicht aber präventiv auch langfristig Erkrankungen vorbeugen möchte, ergibt es für so jemanden auch Sinn, am Mikrobiom zu arbeiten, auch wenn er kein spezifisches Problem da hat?
Auf jeden Fall. Und das Coole daran ist, dass wenn man am Mikrobiom arbeitet, man ja auch gleichzeitig an unglaublich vielen anderen Stellschrauben arbeitet und nicht nur was für den Darm gerade tut, sondern indem man sich gesund ernährt. Denn Ernährung ist der größte Faktor, wie man sein eigenes Mikrobiom überhaupt beeinflussen kann. Und damit deckt man so eine breite, also so eine breite Palette von Erkrankungen, aber auch an Prävention ab, sodass man den Darm sozusagen so ein bisschen mit reinholt, obwohl man ihn vielleicht gar nicht zu 100% beachtet. Und deswegen macht es definitiv Sinn, auch darauf zu schauen.
Ja, absolut. Was würdest du sagen, also wenn wir jetzt ganz auf dieses Thema Mikrobiom, Diversität schon benutzt, vielleicht gehen wir nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück und überlegen einfach mal, ich glaube, der Darm ist irgendwie auch so ein Organ, worüber die meisten Menschen einfach gar nicht richtig Bescheid wissen. Also was ist das denn? Also klar, man weiß, was der Darm ist und auch was der Magen ist, aber also eigentlich ist ja das Verdauungssystem, so sehe ich das zumindest, irgendwie eine Straße, die von oben bis unten durch uns hindurch geht. Und eigentlich ist es ja Körperäußeres. Also es ist zwar irgendwie im Körper, aber eigentlich ja auch nicht so richtig im Körper, weil es ja eigentlich nur eine Straße ist, die von oben bis unten durchgeht. Und wir können ja bewusst entscheiden, was durch diese Straße durchfährt und auch was damit in den Körper aufgenommen wird. Wie siehst du so dieses Thema Darm beziehungsweise den Gastrointestinaltrakt? Was würdest du sagen, was sind so Punkte und Facetten, die jeder erstmal wissen muss, damit wir tiefer ins Detail können?
Also erstmal, ja, das stimmt. Man irgendwie reduziert man den ganzen Gastrointestinaltrakt so oft auf den Darm und das ist dem gar nicht so richtig gerecht. Also es fängt definitiv im Mund an, wenn nicht sogar noch schon vorher, dass es bei den Gedanken anfängt, wenn man über Essen nachdenkt. Dann wird Speichel produziert, deine Magensäure wird produziert, vielleicht sogar schon Verdauungsenzyme, die langsam anfangen produziert zu werden, sodass du das Essen, was vielleicht dann kommt, möglichst gut verdauen kannst. Deswegen das allererste ist schon daran zu arbeiten, okay, wie geht's mir denn gerade? Bin ich voll gestresst? Kann ich gerade überhaupt richtig gut verdauen? Sollte ich überhaupt gerade was essen? Oder muss ich gerade erstmal daran arbeiten, dass ich erstmal durchatme, zur Ruhe komme, um überhaupt zu verdauen? Und dann fangen wir bei den Zähnen an, richtig gut kauen, dass man da die Mahlzeit schon mal verkleinert, denn das ist der allererste Schritt. Da sind ja auch schon mal Enzyme im Speichel, dass man darauf schaut. Und so kann man eigentlich den ganzen Gastrointestinaltrakt durchgehen und gucken, wie kann ich das möglichst enhancen, dass es einfach gut funktioniert. Und da fangen, finde ich, viele erst irgendwie an, okay, ich muss jetzt Probiotika nehmen, damit es meinem Darm gut geht, haben aber nicht die Zeit, sich hinzusetzen, um einfach mal ihr Essen zu kauen. Und da, finde ich, wird oftmals irgendwie an dem falschen Ding gespart. Und man könnte mit so kleinen Sachen eigentlich schon so viel bewirken, aber am Ende greifen dann doch lieber viele Leute zur Pille. Und das war jetzt vielleicht nicht so ganz die Frage, aber das ist so ein bisschen das, was mich manchmal stört, beziehungsweise wo ich denke, dass einfach viel mehr Potenzial drin ist.
Mhm. Ja. Also was so Optimierung angeht, Potenzial.
Ja, genau, genau. Ja.
Das war nicht die Frage, hast du recht, aber alles gut. Ich finde es trotzdem super wertvoll, weil ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, der, wir kommen da sowieso nachher nochmal so auf Pro und Prä und Postbiotika und solche Sachen ein bisschen zurück. Aber kommen wir nochmal zur Frage zurück. Also was sind so Dinge, so Key Facts über den Darm? Du hast ja ein paar Sachen auch gesagt, also es fängt beim Mund definitiv an. Es hat auch viel mit dem Kauen zu tun, also viel mit enzymatischen Prozessen. Ich habe ja auch schon so ein bisschen gesagt, dass es irgendwie durch den Körper hindurch geht. Aber wenn man sich jetzt nochmal so Magen, Dünndarm und Dickdarm ein bisschen genauer anschaut, also geht mir jetzt nicht um die einzelnen lateinischen Begriffe und so, sondern wo findet Nährstoffaufnahme statt, wo findet Wasseraufnahme statt, dass man so ein bisschen versteht vielleicht am Ende des Tages auch, wenn ich ein Problem im Magen habe, dann äußert sich das anders, als wenn ich ein Problem im Dickdarm habe zum Beispiel oder im Dünndarm.
Mhm. Total. Also wenn man mal so durchgeht, zum Beispiel Mund, Verkleinerung, Einspeichelung, dann kommt die Speiseröhre, die ist sozusagen eigentlich nur der Transportweg, sonst macht die nicht besonders viel. Dann kommt der Magen mit der Magensäure, der soll an sich schon mal Keime abtöten, die dann mit dem Essen potenziell reinkommen, aber auch schon Eiweiße etc. klein spalten, sodass die dann besser aufgenommen werden. Dann kommt der Dünndarm, der ist in drei verschiedene Teile aufgespalten. Das meiste wird im ersten Teil aufgenommen, das ist der Zwölffingerdarm sozusagen. Und da wird schon ganz schön viel, sowohl Kohlenhydrate, aber auch Proteine etc., Fette werden da schon mal aufgenommen, beziehungsweise da schon mal mit den Verdauungs-, in Anführungszeichen, Säften vermengt. Also die allermeiste Aufnahme von unseren ganzen Mikronährstoffen, die wird eigentlich im oberen Teil vom Dünndarm durchgeführt. Und der Dünndarm ist dann auch der längste Teil und der endet dann irgendwann im Dickdarm. Und da sitzt dann das meiste von unserem Mikrobiom, über das wir schon so viel geredet haben. Es gibt auch einige Bakterien, die im Dünndarm sitzen. Da sollen aber nicht ganz so viele hin, denn auch das kann wieder zu Beschwerden führen, Dünndarmfehlbesiedlung etc. Und genau, dann kommt eigentlich schon der Dickdarm und der ist eigentlich nur in Anführungszeichen für das Mikrobiom und dann auch zum Wasserentzug aus diesem Nahrungsbrei zuständig. Da wird das Ganze eingedickt, bis wir es irgendwann wieder ausscheiden.
Mhm. Ja, absolut. Mir kam gerade eine Frage in den Kopf, als du über Säure im Magen gesprochen hast. Das habe ich tatsächlich gar nicht aufgeschrieben, ich weiß gar nicht warum. Aber wie stehst du so zu diesem Thema, also Säure-Base-Haushalt ist ja nochmal ein bisschen was anderes, aber so, es gibt ja super viele Leute, die mittlerweile propagieren, dass man sich basisch ernähren muss und dass es super, super relevant und super wichtig ist, dass wir dafür sorgen, dass wir einen nicht so sauren pH im Magenbereich haben, weil das Probleme machen kann. Wie siehst du das?
Halte ich jetzt nicht besonders viel von, ehrlich gesagt. Also ich meine, der pH-Wert im Magen, der ist so unglaublich sauer, da kannst du jetzt, weiß ich nicht, eine Himbeere reinwerfen, die macht da jetzt nicht so viel aus. Und da ist es viel wichtiger, dass dieser pH-Wert von den Magensäure produzierenden Zellen stabil gehalten wird und die Ernährung an sich, außer man würde extrem große Mengen essen, was ich jetzt nicht hoffe, macht da eigentlich nicht so den großen Unterschied.
Mhm. Ja, ich glaube, weil wenn man sich auch so medikamentöse Sachen anschaut, wo ja Protonenpumpenhemmer deutlich häufig verschrieben werden und dann einfach nicht mehr abgesetzt werden irgendwie. Und das führt ja langfristig dazu, dass die Leute zu wenig Magensäure haben, was ja so ein bisschen in diese Dünndarm-Fehlbesiedlung dann münden kann, was jetzt nicht bedeutet, dass es die einzige Ursache ist. Ne? Aber da bist du ja kurz auch schon drauf eingegangen. Vielleicht kommen wir da am Ende nochmal drauf, wenn wir so über typische Verdauungsstörungen reden und da kommt so dieses Thema SIBO, also Dünndarm-Fehlbesiedlung, vielleicht nochmal auf. Was würdest du jetzt sagen, welche Rolle spielt die Ernährung, was das Thema Darmgesundheit angeht?
Eigentlich eine mit der größten Einflüsse, was Darmgesundheit und auch Mikrobiom angeht. Also wenn man eine Sache verändern möchte und das Mikrobiom verbessern möchte, dann ist es auf jeden Fall die Ernährung. Und da beziehe ich aber immer auch mit ein, dass man nicht nur was esse ich, sondern auch wie esse ich. Das finde ich super wichtig, dass man das irgendwie in einem Ding mit reinnimmt. Genau.
Was meinst du damit? Also wie esse ich was? Also jetzt mit Stress oder Zeitdruck oder was meinst du?
Ja, genau. Weil du kannst dir die gesündeste, bunteste Bowl herrichten, aber wenn du die to go innerhalb von einem 2-minütigen Pause zwischen deinen Meetings in dich reinfutterst, höchstwahrscheinlich hast du danach Verdauungsbeschwerden. Muss nicht sein, aber das ist nicht immer gesundes Essen heißt auch gesunde Verdauung. Und das, finde ich, wird irgendwie häufig vergessen, weil wir in so einer stressigen Zeit leben und irgendwie alles muss möglichst optimal sein, möglichst viele Sachen gleichzeitig, aber dafür ist unsere Verdauung nicht gemacht und das wird irgendwie so häufig vergessen.
Wie ist da so der Mechanismus dahinter? Also warum ist das so, dass wir dann schlechter verdauen?
Wir haben ja sozusagen zwei Parts von unserem Nervensystem mit Parasympathikus und Sympathikus und wenn wir zu sehr in dem Stressnervensystem, nenne ich das jetzt mal, sind, funktionieren die ganzen Verdauungsorgane nicht besonders gut. Speichelproduktion ist eher reduziert, Magensäure ist eher reduziert. Die ganzen Verdauungsorgane werden nicht so gut durchblutet, weil das Blut einfach in anderen Teilen ist. Und Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, produziert nicht die Enzyme in dem Maße, wie wir sie brauchen. Und dann kommt es sehr wahrscheinlich zu Verdauungs- oder muss nicht, aber es kann sehr schnell zu Verdauungsbeschwerden kommen, wenn wir eben nicht uns die Zeit und die Ruhe nehmen, dass unser Körper auch in den Status kommt, hey, du brauchst gerade Ruhe, du musst jetzt verdauen, konzentrier dich aufs Essen.
Das heißt, wenn ich esse, esse ich und mache eigentlich nichts anderes.
Ja, so langweilig es klingt, aber ja.
Ja, es kann ja auch dazu führen, dass man Geschmäcker bewusst wahrnimmt tatsächlich sogar, ne? Wie siehst du das, wenn man beim Essen Fernsehen guckt? Ist das vielleicht auch schon zu viel oder?
Oh, da hatte ich sogar einmal eine Studie gesehen, die fand ich ganz cool. Da hatte man nämlich auch bei Menschen dann mit Vagusnerv etc., dass man das misst. Und die Leute, da gab es einmal eine Gruppe, die haben gar kein Fernsehen geguckt. Dann gab es eine, die so eine Tierdoku geschaut haben. Und eine Gruppe, die irgendeinen stressigen Actionfilm geguckt haben. Und dann hat man gemessen, wie sozusagen das Stresslevel im eigenen Körper war. Und interessanterweise war sowohl bei der Tierdoku als auch bei dem Actionfilm das Stresslevel auf einem ähnlich hohen Niveau, was man vorher vielleicht nicht gedacht hätte, weil ich finde selber, wenn man sich vor den Fernseher setzt und man guckt irgendwas Beruhigendes, denkt man, okay, hey, das fährt mich gerade runter, mir geht's jetzt irgendwie, ist entspannt. Aber für den Körper alleine die Lichtsignale etc., diese schnell wechselnden Bilder, das ist so ein Stress für den Körper, dass gerade vor dem Fernsehessen definitiv kein Entspannungsstatus ist, in dem man gut verdauen kann.
Ja, spannend, dass du das mit einer Studie belegst oder mit einer Studie verlinkst. Ich sage nämlich genau das Gleiche auch immer. Und ich habe vor, schon 4 oder 5 Jahre her, habe ich mal einen Vortrag gehalten über Fernsehgucken, Instagram und gleichzeitig Essen, dass das prädestiniert dafür ist, am Ende des Tages mit Verdauungsproblemen aus dem Tag zu gehen. Beziehungsweise natürlich, wenn man das jetzt einmal macht, ist das vielleicht noch unbedenklicher, als wenn man das regelmäßig macht. Aber ich glaube schon, und da ertappe ich mich auch immer mal wieder dabei am Ende des Tages, anstrengender Tag und dann sitzt man irgendwie doch mit Essen, was man sich irgendwo geholt hat, auf dem Sofa und guckt halt einen Film oder Fernsehen parallel dazu. Aber ich glaube, es ist echt ein Trugschluss, dass man da sitzt und denkt, ich gucke jetzt was Beruhigendes. Weil das ist ja auch, wenn ich abends was Beruhigendes gucke, weil du hast jetzt schon so Rezeptoren, netzhautmäßig, also Lichtsignale und so angesprochen, ist das ja trotzdem etwas, was eher aktivierend wirkt. Alleine schon über die Wellenlängen vom blauen Licht zum Beispiel.
Ne? Total. Und ich finde, das wird einfach so häufig unterschätzt. Dann isst man irgendwie to go auf dem Weg zur Arbeit. Irgendwie zieht sich schnell ein Baguette rein. Dann isst man vor dem Meeting vorm PC und dann abends zur Entspannung auf dem Sofa. Und eigentlich waren alle drei Mahlzeiten sowas von unpassend für den eigenen Körper. Und so sieht ja der Alltag bei vielen Menschen aus.
Also so wie ich gerade eben Paprika, drei Eier gegessen habe, direkt hier vor der Podcast-Aufnahme.
Das geht gar nicht mehr. Ja.
Direkt so, boah, nehmt mich doch nichts auf. Nicht.
Das kann nicht werden.
Was würdest du denn jetzt sagen, was sind denn so grundlegend, also wir wollen ja ganz am Ende auch noch so einen praktisch anwendbaren Guide den Leuten mit an die Hand geben, damit die ganz viel für sich umsetzen können. Aber was würdest du denn jetzt sagen, wie kann man denn eine Ernährung so machen, dass sie darmgesundheitsfördernd ist?
Da gibt es so ein paar Basics, pflanzenbetont, das heißt nicht komplett vegan oder vegetarisch, sondern das meiste mit Pflanzen. Das deckt nämlich schon den zweiten Punkt ab. Besonders viele Ballaststoffe, die findet man halt in pflanzlichen Produkten am meisten und möglichst unverarbeitet. Das sind so Basics, die man eigentlich da mitgeben kann. Gerade mit Ballaststoffen, wenn man sich da mal die Zahlen anschaut in Deutschland, essen die meisten einfach viel zu wenig Ballaststoffe. Man empfiehlt, dass man mindestens 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag essen soll. Ich glaube, der Durchschnitt kommt so auf 18 Gramm pro Tag. Und wenn man sich mal ganz früher die Ernährung angeguckt hat, die kam auf 70, 80 Gramm, wenn nicht sogar über 100 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Wenn das jetzt so ein 0815, eine 0815 Person essen würde, die hätte wahrscheinlich extreme Verdauungsbeschwerden, weil der Darm sich auch erstmal so ein bisschen daran gewöhnen muss, diese Ballaststoffe zu verstoffwechseln. Sonst kommt es einfach zu Symptomen wie Blähungen, Blähbauch, Bauchschmerzen.
Das heißt, wenn das jetzt jemand hört und sagt, ah, Luisa hat gesagt, ich muss mehr Ballaststoffe essen und versucht jetzt morgen 60 Gramm Ballaststoffe zu essen, das ist wahrscheinlich keine gute Idee dann, oder?
Also man kann es schon machen, aber wahrscheinlich tut dir der Bauch dann ganz schön weh und du hast ziemliche Blähungen.
Das heißt, über was für einen Zeitraum sollte man das dann versuchen zu erhöhen und zu adaptieren?
Also was oft ganz gut, also aus Erfahrung einfach geht, ist zum Beispiel jeden Tag für 2-3 Gramm mehr und das dann aber auch immer für 5-7 Tage so halten. Also das dauert Wochen bis Monate, bis man von zum Beispiel 15 Gramm auf 30, 35 kommt.
Also vielleicht einfach jede Woche irgendwie 3 Gramm Ballaststoff hinzufügen.
Ja, genau.
Was aber auch bedeuten würde, man müsste diese Ballaststoffaufnahme dann tracken, theoretisch, oder?
Theoretisch schon, ja. Mhm. Oder man guckt sich vorher einmal, ich habe mir mal aufgeschrieben, wie viel Ballaststoffe in einer Scheibe Vollkornbrot sind oder in 100 Gramm Linsennudeln.
Weißt du die auswendig, die Zahlen? Also was haben so ungefähr, ich glaube, es ist immer ganz schön, damit jemand das irgendwie so ungefähr einordnen kann.
Ja, Vollkornbrot hat ungefähr 7-8 Gramm und Linsennudeln waren, glaube ich, auch um die 15, kommt ein bisschen auf die Marke drauf an.
Mhm. Und 15, auf die Menge natürlich.
Auf die Menge natürlich, ja. Pro 100 Gramm, 15 Gramm pro 100 Gramm waren es, glaube ich.
Mhm. Wie ist das, sind die jetzt beides stärkehaltige oder getreidehaltige Lebensmittel? Wie ist das so mit Gemüse oder so?
Da gibt es auf jeden Fall auch welche, die super viele Ballaststoffe bringen. Zum Beispiel Brokkoli, die ganzen Kohlsorten sind da meistens prima und bringen ganz viel. Aber auch sowas wie Kartoffeln, die sind in der Besonderheit nochmal, dass die resistente Stärke mit sich bringen. Gerade wenn man die einmal abkühlen lässt, dann entsteht ja immer resistente Stärke. Mhm. Auch bei Reis, das finde ich immer cool, da macht man die irgendwie einen Tag vorher. Und resistente Stärke wirkt sozusagen als, da kommen wir noch drauf wahrscheinlich, als Präbiotikum. Man macht also doppelt was gut für den Darm. Aber da gibt es einige Obst- und Gemüsesorten, die einfach viel bringen, besonders Gemüse. Also Obst bringt eher weniger Ballaststoffe, aber bei Gemüse, Salate jetzt zum Beispiel nicht so viel, aber die ganzen Kohl, Kartoffeln, aber auch sowas wie Paprika, Möhren, Pastinaken, also ganz viel, was man auch bei uns zum Beispiel, wenn man einfach so auf den Bauernmarkt geht, findet man da unglaublich viel Gemüse mit viel Ballaststoffen.
Mhm. Du hast jetzt gerade so dieses Abkühlen und resistente Stärke und so in den Raum geworfen. Ist das ein Mechanismus, den man sich dahinter verspricht? Also, dass man sagt, okay, ich mache jetzt Kartoffeln zum Beispiel, lass die abkühlen und habe dann resistente Stärke, die letzten Endes entsteht. Weiß ich denn aus Daten, dass sich da mikrobiomtechnisch was verändert? Oder ist das ein mechanistischer Gedanke, dass ich weiß, ah, okay, eigentlich resistente Stärke gut, ich habe jetzt, lass die Sachen, breite die so zu? Oder sehe ich, dass sich dann datentechnisch was verändert wirklich?
Also man weiß, dass resistente Stärke eine bestimmte Art von Ballaststoff ist, die auch eine bestimmte Art von Mikroben sozusagen unterstützt. Denn jedes, also man kann es ungefähr so sagen, dass jedes Bakterium sich so ein bisschen von anderen Ballaststoffen ernährt. Es gibt eins, was super gerne Ballaststoffen aus Möhren isst, das andere lieber aus Brokkoli. Deswegen macht es auch so viel Sinn, diese breite Palette zu essen, weil man sozusagen jedes einzelne Bakterium von einem anderen Ballaststoff so ernährt. Und so, finde ich, kann man einfach ganz einfach, indem man sich Meal preppt, einfach die Kartoffeln Meal preppt, dann eine breitere Palette abdecken.
Mhm. Ja, absolut. Ich frage das nur, weil ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, von denen wir vordergründig denken, weil sie einen guten mechanistischen Gedanken oder einen Mechanismus im Körper triggern, wir aber am Ende gar keine Veränderung des Outputs sehen, so, ja. Oder dass wir kurzfristig denken, Dinge sind schlecht, langfristig sind sie aber eigentlich total gut. So, ne? Also, das ist so, als würde ich jetzt in den Raum werfen. Was wäre, also würdest du, wenn ich dir jetzt etwas vorschlagen würde und ich schlage dir jetzt was vor und du kannst jetzt entscheiden, ob du das machen würdest oder nicht. Ich gebe dir etwas, was den Blutdruck erhöht, die Herzfrequenz erhöht, die Insulinsensitivität verschlechtert, dein Immunsystem unterdrückt und runterfährt. Würdest du das machen oder nicht?
Kommt auf an, was du mir gerade geben würdest.
Ja, das sage ich dir noch nicht. Das sage ich dir danach, was das ist. Oder weißt du, was das ist, was ich gerade aufgezählt habe?
Ich kann es mir gerade ein bisschen vorstellen. Mhm. Ja, es kommt immer darauf an, in welcher Situation bin ich gerade. Und in manchen Situationen wären die Dinge, die du gerade aufgezählt hast, sehr, sehr hilfreich.
Mhm.
Also
in was für Situation?
Also es klang gerade ein bisschen nach Prednisolon bei dir.
Ja, tatsächlich könnte das sein, aber das war Sport.
Ja, ja, zum Beispiel.
Also all die Sachen sind ja jetzt, wenn ich die so hören würde im Kontext, würde ich sagen, ja, das will ich aber nicht haben. Daily Basis so. Also kurzfristig gesehen, Sport erstmal schlecht. Langfristig gesehen wahrscheinlich mit der wichtigste Faktor, um chronischen Problemen und entgegenzuwirken und um länger zu leben, also gesundheitsfördernd zu wirken. Und deswegen meine ich so, es gibt halt super viele Dinge, die wir vordergründig sehen und denken, boah, die sind schlecht und langfristig sind die gut, kommen da gleich noch bei so Proteinkonsum zu, weil da gibt es ja auch so neue Daten, die zeigen, es irgendwie macht viel mit mTOR und ist schlecht kurzfristig, könnte langfristig aber ja auch wieder gut sein, das wissen wir halt nicht und diese langfristigen Daten gibt es nicht. Und das kam mir jetzt gerade so in den Sinn, als ich dieses resistente Stärkebild gesehen habe in meinem Kopf und dachte, ja, okay, theoretisch das gut, aber wissen wir jetzt auch, also wir wissen, dass das gut ist, das Molekül, aber wissen wir auch wirklich, dass es positiv was im Mikrobiom verändert, das meinte ich. So, ne? Und du hast noch was gesagt und das muss ich auch nochmal aufgreifen, weil das ist, glaube ich, was ganz viele Leute so im Alltag auch immer wieder sagen und, glaube ich, auch ganz oft falsch verstehen, das ist dieses Wort unverarbeitet. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer eingrooven, andeuten, was du damit genau meinst, weil ich glaube, irgendwie sehr schwierig, etwas wirklich Unverarbeitetes zu finden tatsächlich.
Ist auch super schwierig und man benutzt diesen Begriff sehr leichtfertig. Unverarbeitet heißt für mich zum Beispiel, ich gehe auf den Bauernmarkt, den nehme ich mal als Beispiel, und sehe da diese breite Palette an Gemüse. Aber ich sehe zum Beispiel auch hochverarbeitete Produkte, die auch super gesund sein können. Zum Beispiel Kefir oder die ganzen Milchprodukte, Käse, es gehört auch zu hochverarbeiteten Produkten, kann aber super gesund sein. Deswegen, es muss nicht alles komplett unverarbeitet sein, aber wieder die Menge macht das Gift und auch da viel unverarbeitete Produkte heißt zum Beispiel viel Gemüse, viel Getreide, lieber nicht zu stark raffiniertes Getreide, dass man da so ein bisschen drauf achtet. Aber es heißt nicht, dass jedes hochverarbeitete Produkt super ungesund ist.
Ja, ich glaube, es nutzen ja auch viele Firmen tatsächlich am Ende des Tages diese, ich weiß gar nicht, wie heißt das, Natural Fallacy oder so, dieser Gedanke, dass natürlich immer besser ist als hergestellt quasi oder als prozessiert in dem Kontext. Und das nutzt natürlich, große Firmen nutzen das und sagen dann oft auch so, ja, aber wir können ja gar nicht sagen, natürlich, weil so, du hast jetzt Kefir gesagt oder Skier oder sowas zum Beispiel, ne? Das ist ja hochverarbeitet. Also das Fleisch, das Hühnchen, was an der Theke liegt, ist ja auch hochverarbeitet. Klar ist das noch recht natürlich im Vergleich zu jetzt Käse oder sowas. Aber trotzdem ist so, könnte man, und das ist immer so ein Gedanke, ich versuche mir immer, wie kann man das vereinfachen, weil ehrlicherweise ist es ja, also ich würde sagen so, je naturbelassener, desto besser, aber das kann man halt irgendwie auch nicht immer sagen und das würde ja auch bedeuten, je prozessierter, desto schlechter. Aber das trifft ja irgendwie auch nicht auf alle Lebensmittel zu. Und ich glaube, Tim Spector, kennst du Tim Spector? Ich glaube, der hat das mal gesagt, dass er für sich unterscheidet zwischen unverarbeiteten Lebensmitteln, wie du es gerade auch schon gesagt hast, dann diesen hochverarbeiteten, wie Käse zum Beispiel, und diesen ultra hochverarbeiteten, wie jetzt Tiefkühlpizza zum Beispiel oder so. Und ich glaube, das ist ja ein großes Problem, dass die Leute irgendwie am Ende des Tages ihre Kalorien tracken und laut If It Fits Your Macros denken, am Ende des Tages ist alles gleich, egal welche Qualität wir essen und egal, wo wir die Kalorien erzählen. Und das ist ja das, was du eigentlich meinst, wahrscheinlich, oder?
Voll, ja. Würde ich genauso zustimmen.
Würdest du denn grundlegend damit gehen und sagen, man sollte sowas Ultra-Verarbeitetes gar nicht zu sich nehmen, oder?
Also ich bin überhaupt kein Fan davon, überhaupt irgendwelche Sachen komplett rauszuschließen, weil am Ende die Balance macht es. Und irgendwas komplett aus der Ernährung rauszustreichen und als super ungesund und böse abzustempeln, bringt nichts außer eine super schlechte Beziehung zum Essen. Deswegen, nee, wenn ihr mal eine Tiefkühlpizza esst, Herrgott, dann do it. Und fühlt euch nicht schlecht danach, sondern versucht einfach auf die Breite der Palette der sonstigen Ernährung, man sagt ja auch so oft dieses 80-20, dass 80% davon dann eher die Lebensmittel sind, die wir gerade genannt haben. Und dann passt da auch mal eine Tiefkühlpizza rein, aus meiner Sicht.
Mhm. Jetzt machst du ja viel über Social Media. Was würdest du sagen aus deiner Sicht, welche Fehler beobachtest du am meisten, die Menschen machen?
Also primär ist es, glaube ich, schon dieses schnelle Essen. Jetzt meine ich nicht schnell essen im Sinne von man isst sehr schnell, sondern Tiefkühlpizza, Essen to go, nicht mehr selber kochen, immer wieder das gleiche essen und doch viele Fertigprodukte essen. Ich kenne kaum oder man sieht es kaum noch, dass die Leute selber kochen, sich die Zeit nehmen, sich irgendwie mit den Produkten auseinanderzusetzen, zu schauen, hey, was ist gerade regional, was ist saisonal, was ja auch nochmal Vorteile hat, weil es einfach nochmal mehr zum Beispiel Antioxidantien enthält als irgendwie Obst und Gemüse, was über Wochen gelagert wurde und dann zu uns hergeflogen wurde. Genau, darauf macht's, also da finde ich, macht es super viel Sinn, drauf zu schauen. Und ich glaube, es wird einfach möglichst, das Essen muss einfach möglichst schnell sein und effizient. Und Essen nimmt nicht mehr so einen großen Anteil an, den es eigentlich mal bei uns auch hatte und in vielen anderen Kulturen auch noch hat.
Also ich habe mich gerade sehr selber gesehen an dem Punkt, als du meintest, dass die Leute immer wieder das Gleiche essen. Das kann ich auch gut tatsächlich, weil es irgendwie, man denkt dann nicht mehr so richtig drüber nach, Dinge schmecken einem und dann isst man irgendwie das Gleiche. Und das ist so ein Ding, das habe ich früher gar nicht gehabt und mittlerweile habe ich das auch ganz oft, dass ich mich ertappe, dass ich dann irgendwie 4 Wochen hintereinander morgens immer Haferflocken mit Apfel und Beeren gegessen habe und irgendwie eine Eiweißquelle dazu. Und ich denke dann auch manchmal 4 Wochen später so, wow, also das hättest du jetzt irgendwie auch mal ein bisschen mehr ausschmücken können am Ende des Tages. Aber ich glaube, das geht tatsächlich einfach vielen so. Und du hast ja vor ein paar Wochen ein ganz cooles neues Format bei Instagram so eingeführt und jetzt klaut die ganze Welt dir das, dass du anfängst von Menschen, die auch viel bei Social Media unterwegs sind, so, wie sagst du das? Du bewertest den What I Eat in a Day von den Leuten. So, also die zeigen, was die den ganzen Tag essen und du bewertest das. So. Ich glaube jetzt, wie viele hast du davon schon gemacht? 4, 3, 4, 5, irgendwie sowas. Was würdest du sagen, sind, ohne da jetzt auf spezifische Beispiele einzugehen, aber was würdest du sagen, sind da so die häufigsten Fehler, auch so was die Ernährung richtig angeht, jetzt nicht nur so um den Kontext wie die Zeit?
Also was ich häufig sehe, ist zum Beispiel, dass dann doch immer wieder, was du auch gerade schon meintest, das Gleiche gegessen wird, wenn man sich von den Personen die verschiedenen What I Eats anschaut. Dann ganz häufig sehe ich, versuche mir da auch immer gute Beispiele rauszupicken, weil ich was Positives darstellen möchte. Protein wird leider auch häufig etwas zu wenig gegessen, wenn man sich das mal ausrechnet. Und Ballaststoffe, auch da, viele kommen halt einfach nicht auf diese 30 Gramm. Und dann gibt es noch den Punkt mit Plant Points, die finde ich auch eigentlich ganz cool.
Was ist das? Plant Points?
Plant Points, wie viele verschiedene Pflanzen man in der Woche gegessen hat. Da kann man auch, ganz oft wird da auch die Zahl 30 genannt. Und da gibt es so Strichlisten sogar, die man sich dann irgendwie in die Küche hängen kann, mit wie viel Plant Points habe ich heute gesammelt, dass man da nicht auf diese mindestens 30 verschiedenen Plant Points kommt. Da zum Beispiel jede Gemüse- und Obstsorte hat einen verschiedenen Plant Point, irgendwie Kräuter haben ein Viertel Plant Point und so kann man sich das so ein bisschen zusammenstückeln, weil da doch viele immer wieder zum Gleichen greifen, weil wenn man zum Beispiel in einem Discounter einkaufen geht, hat man immer die gleiche Palette. Ganz, ganz wenig davon wird saisonal angepasst. Und so kommt es, glaube ich, ganz schnell dazu, dass man immer wieder das Gleiche isst, weil man auch gar nicht so den Input und die Inspiration von außen hat. Hey, ich könnte auch mal was anderes verwenden.
Mhm. Ja, das ist lustig, weil dieses Plan-Point-Ding, ich weiß nicht, wenn ich mit dem Podcast angefangen habe und mit YouTube und Instagram, ist bestimmt schon 3 oder 4 Jahre her. Da habe ich irgendwann mal gesagt, hey, lass mal eine Challenge machen, 30 verschiedene Pflanzen in der Woche essen. Aber das habe ich nicht mit so Strichlisten und Plan-Points und sowas gemacht. Aber scheinbar war das dann ja keine schlechte Idee, wenn das ja viele machen. Also das heißt, diese Diversität von der Ernährung spielt eine große Rolle. Und Proteine, kommen wir gleich nochmal im Detail drauf. Und Ballaststoffe hatten wir ja gerade eben schon. Ich glaube, gerade Ballaststoffe, was würdest du sagen, was ist das größere Problem heutzutage, dass die Menschen nicht genügend Proteine essen oder nicht genügend Ballaststoffe essen?
Definitiv mehr Ballaststoffe. Also, dass das Ballaststoff eher ein großes Problem ist. Weil halt viele auch, ich meine, der ganze, auch dieses Proteinshake anstelle von einer Mahlzeit, da sind halt keine Ballaststoffe drin. Und dann führt es schnell dazu, dass je mehr du von zum Beispiel sehr proteinhaltigen Lebensmitteln isst, desto eher schließt du ja natürlich auch ballaststoffreiche Lebensmittel aus. Denn ein ballaststoffreiches Lebensmittel hat meistens eher nicht so viel Protein. Gerade die pflanzlichen Sachen haben einfach nicht so gutes und auch von der Bioverfügbarkeit einfach nicht so gute Proteine in dem Sinne, wenn man das so sagen kann. Und dann je mehr ich von dem einen esse, desto weniger esse ich von dem anderen.
Was haben denn Ballaststoffe überhaupt für einen positiven Benefit?
Die dienen, zum einen dienen sie sozusagen unseren Mikroben, also unserer Darmflora als Futter, aber zum anderen führen sie auch zu einer regelmäßigen Verdauung, weil die sozusagen als Quellstoff im Darm wirken und dadurch das Stuhlvolumen einfach größer wird und man dann weniger Verstopfung hat zum Beispiel oder auch weniger Durchfälle, weil das Ganze auch Wasser bindet. Aber primär ist, also eines dieser zwei großen Punkte ist halt, dass es als Futter dient, weil dazu gehören zum Beispiel auch die FODMAPs, das sind so fermentierbare Kohlenhydrate. Davon ernähren sich die ganzen Bakterien und stellen dann Stoffe her, die sozusagen sich positiv auf unseren Darm auswirken, wie die ganzen Butyrat, Essigsäure etc. etc. Also Ballaststoff ist einfach die Haupternährungsquelle für das Mikrobiom.
Mhm. Gibt es da auch irgendwie Daten oder gibt es da verschiedene Dinge, wo wir sehen, dass Menschen, die wenig Ballaststoffe zu sich nehmen, zum Beispiel höheres Risiko an verschiedenen Erkrankungen haben?
Also die haben auf jeden Fall weniger Ballaststoffe, führt zu einer geringeren Unterschiedlichkeit sozusagen des Mikrobioms. Und da sieht man immer wieder eine Assoziation auf jeden Fall mit verschiedenen Krankheiten.
Ich finde gerade, also ich würde sagen, es gibt so 3, 4 Daten, die in den letzten 3 Jahren oder so mir am massivsten im Kopf geblieben sind. Und eine davon ist tatsächlich mit Ballaststoffen. Und das ist, ich glaube, es gibt wirklich wenig auf der Welt, was so, okay, Sport jetzt vielleicht auch noch, aber es gibt wirklich wenig, was auf der Welt so bewiesen ist, wie der Zusammenhang zwischen einem ansteigenden Anteil an Ballaststoffen in meiner Ernährung und einem absinkenden Anteil an der All-Cause-Mortality, also an allen Todesursachen quasi. Das heißt, auf Deutsch übersetzt, je mehr Ballaststoffe ich esse, desto weniger Tode am Endeffekt gibt es. So, und das kann man ziemlich weit nach oben spielen. Und das ist dann ehrlicherweise schon eine ziemlich tragische Aussage, wenn man 18 Gramm Ballaststoffe am Tag isst. Ich hatte vor ein paar Monaten, ich habe so ziemlich viele Experimente von Leuten begleitet schon. Und einer hat so ein Experiment gemacht, Julian war das, der hat 1 Monat nur Döner gegessen. So, ich habe da gestern im Podcast auch schon kurz drüber geredet. Und nein, es ist keine Empfehlung von mir gewesen. Und ich habe auch gesagt, dass ich das nicht machen würde. Aber, und das hat mich dann echt selber total überrascht, was würdest du schätzen, wie viel Gramm Gemüse ist in so einem Döner drin?
Ich glaube, kommt natürlich drauf an, wo man den Döner holt, ja. Aber gar nicht so wenig. Ich meine, da ist ganz oft Sauerkraut mit drin, was eine super Ballaststoffquelle ist. So Rotkraut ist oftmals mit drin. Dann kommt irgendwie noch Tomate, Paprika, Gurke rein. Wie viel Gramm ist da drin? Ich hätte mal so auf 12 bis 15 geschätzt.
Okay, Ballaststoffe und wie viel Gramm Gemüse?
Ach so.
Wobei, das wären ja schon, das wäre ja echt viel.
Das war ein großer Döner.
Ja, wobei, es war ein großer Döner. Und wären wir auch das Brot, da ist ja auch ein bisschen so, ne? Also könnte ich mir schon vorstellen, dass es gar nicht so verkehrt liegt, so zwischen 10 und 15 irgendwie, könnte sein. Das hat er nicht ausgerechnet, aber was schätze, wie viel Gramm Gemüse ist da drin?
250.
Okay, das ist jetzt schon echt viel. 250, ja, also es waren 100, ich glaube 128 oder 109, also 130 Gramm Gemüse.
Okay.
Wie viel, und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber schätz mal, also wenn du es weißt, sag es natürlich gerne auch, wie viel Gemüse ist der Deutsche am Tag? Also durchschnittsmäßig. Man kann das zwischen Männern und Frauen unterscheiden, aber ist gar nicht so ein signifikanter Unterschied.
Mist, ich habe es letztens gelesen und wieder vergessen. Aber ich glaube, es war ungefähr die Menge.
Ja, genau. Es sind 130 Gramm tatsächlich. Und er hat 3 Döner am Tag gegessen. Das heißt, er hat die dreifache Menge Gemüse am Tag gegessen, die ein Durchschnittsbürger in Deutschland ist. Das muss man sich mal auch, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der hat ein Lebensmittel genommen, was jetzt per se nicht als gesund gilt, wobei es recht viel Eiweiß drin auch in einem Döner. Ob das jetzt die Qualität so gut ist, als man denkt, wobei ich weiß, dass er bei einem guten Dönerladen war, aber trotzdem. Und das ist schon absurd. Du isst dreimal ein Lebensmittel, was irgendwie so ein bisschen als Fast, ist ja auch irgendwo Fast Food, aber weil es halt auch schnell geht. Und trotzdem isst du die dreifache Menge wie der Normalo in Deutschland. Und so 130 Gramm, das ist nicht mal eine große Paprika, ne? Ich glaube auch, das muss man sich mal bewusst sein, dass man auf der Zunge zergehen lassen, weil also es gibt keine Mahlzeit, wo ich nicht mindestens mehr als eine große Paprika esse. So, also, und ich fand das super, dass du es eben gesagt, eine der wichtigsten Dinge ist pflanzenbasiert oder im Englischsprachigen plant-based zu essen, und ganz viele verstehen plant-based als vegetarisch oder vegan am Ende des Tages. Und jede mischköstliche Ernährung sollte ja pflanzenbasiert sein. Und dann kommen halt tierische Produkte oder irgendwas obendrauf. Ne? Und ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Und ich finde es immer wieder absurd. Wir haben irgendwann mal vor Monaten einen Schilddrüsenkurs aufgenommen. War es, glaube ich, schon 2 Jahre her. Und da haben wir uns nämlich angeguckt, wie viel essen die Deutschen und Co. Und ich weiß noch, wie ich dieses Video aufgenommen habe. Und da saß und dann auch richtig emotional bei dem Video wurde, weil man sieht dann in der nationalen Verzehrstudie und Co. sieht man auch, was die Leute am meisten essen. Und auf Platz 1 ist Brot. Das war, da habe ich gedacht, das kann man nicht. Also ist ballaststoffreich, okay. Hängt vom Brot ab, aber das finde ich schon ein bisschen absurd, ehrlicherweise.
Ja.
Ich glaube, viele Dinge, die so in diesem Kontext mit Mikrobiom auch fallen, ist irgendwie so diese Gut-Brain-Axis, also Darm-Hirn-Achse. Was denkst du darüber?
Also man weiß auf jeden Fall, dass da einen ziemlich großen Einfluss gibt. Es wird ja auch immer genannt, irgendwie, dass das Mikrobiom und der Darm so viel Serotonin etc. produziert, wo man da aber sagen muss, dass das Serotonin nicht über die Blut-Hirn-Schranke gehen kann. Also das wirkt da neuromodulierend im Darm. Und es gibt unglaublich viele Nervenenden, also Neuronen, die im Darm sozusagen sitzen, vom enterischen Nervensystem, und die auch mit dem zentralen Nervensystem einfach in starkem Austausch stehen. Also da gibt es auf jeden Fall eine starke Verbindung, aber ich glaube auch da wieder Kausalität ist noch so ein bisschen schwierig zu beurteilen, was genau hier was macht. Aber man weiß, dass es in einem regen Austausch steht. Und das hatte ich auch mal gelesen, dass definitiv mehr Informationen vom Darm zum Hirn kommen als andersherum.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Punkt, warum gerade so bei neurologischen Erkrankungen wie Demenz, Alzheimer und Co. halt auch viel am Mikrobiom geforscht wird einfach. Und ich glaube auch so, ich habe gestern mit einem Gast, mit Laura, über das Thema Neurotransmitter gesprochen, und da sind wir auch so ein bisschen kurz auf Neurotransmitter und die Kombination der Forschung aus 2021 war es, glaube ich, dass momentan auch so ein bisschen die Forschung in Richtung Adipositas und Übergewicht geht, ob Neurotransmitter da vielleicht eine Rolle spielen. Ist ja die Frage, sind Neurotransmitter wieder die Ursache oder ist vielleicht das Mikrobiom eigentlich das, was dazu führt, über Neurotransmittermodulation? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir einfach immer wieder betonen, dass wir gar nicht so viel wissen eigentlich. Also wir wissen natürlich viel mehr als vor ein paar Jahren, absolut. Und ich glaube, wenn man mal so sich einen Abstand von 10 Jahren in der Evolution der Medizin anschaut, heutzutage ist das ja was ganz anderes als 10 Jahre vor 40 Jahren oder so, durch das ganze AI-Thema und aber auch alles, was wir natürlich schon wissen. Und ich bin mal gespannt, ob wir in 10 Jahren wieder hier sitzen oder vielleicht auch schon in 3 und sagen, boah, du, das war alles falsch, worüber wir geredet haben. So, ja, also wird es wahrscheinlich nicht sein, weil wir ja noch gar nicht so viel wissen und das auch nicht so nach außen darstellen, was aber ja viele Leute tun, gerade in diesem mikrobiellen Kontext. Und ich glaube, da kann man auch sehr viel falsch verstehen. Und das machen sicher viele Leute auch zunutze. Und deswegen habe ich dir mal ein paar Sachen mitgebracht. Die liegen nämlich hier schon neben mir. Du hast ja gerade eben schon mal so ein bisschen frech in diese Tüte gespingst hier. Aber ich werde jetzt mal so ein paar Sachen nach vorne holen. Und gerade werde mir mal so ein bisschen diese Claims angucken mit dir zusammen. Und dann schauen wir mal so ein bisschen auf die Zutatenliste. Denk mal so ein bisschen drüber nach. Ist da wirklich alles das drin, was da irgendwie versprochen wird gerade? Und ich fange mal mit meinem Lieblingsprodukt an, weil das ist ja das, wo ich dir gerade eben gesagt habe, ich habe extra zwei gekauft davon, um mal etwas ganz Plakatives klar zu machen. Und deswegen hole ich das mal. Aber ich sage den Namen nicht. Dafür muss man sich dann das Ganze auch als Videoformat angucken. Ich weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee ist, den Namen zu sagen. Aber ich hole es mal raus.
Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Also,
Nummer eins.
Und Nummer zwei. Also vor mir steht hier so ein, ich gebe es dir gleich, vor mir steht hier so ein ja, probiotischer Drink, würde ich es mal nennen. Und wir fangen mal mit dem an, der noch naturbelassener aussieht als der andere, auf dem keine große Erdbeere drauf ist. Und das Schöne ist, wir sehen zum Beispiel bei dem einen ist Nutri-Score, ne, können wir gleich auch nochmal drüber reden, Nutri-Score A und bei dem anderen ist Nutri-Score B. Das gleiche Produkt, aber klar, das eine ist jetzt irgendwie ohne Geschmack und das andere ist halt mit Erdbeergeschmack. Und was ich schön und spannend finde, wenn man sich das anguckt, dann wirbt dieses Produkt, unterstütze dein Immunsystem. So, das ist ja erstmal Punkt 1, der da drauf steht. Punkt 2, der da drauf steht, ist 0% Zuckerzusatz. Na, da ist dann schon ein Sternchen dran an dem 0% Zuckerzusatz. Da muss man dann natürlich immer überlegen, okay. Und das Produkt ist ja recht bekannt, würde ich jetzt mal sagen, in Deutschland. Ich in meiner Kindheit zum Beispiel habe immer das getrunken, jeden Tag. Meine Eltern haben mir jeden Tag das Produkt mit Erdbeergeschmack gegeben. Ich habe es jeden Tag getrunken. So, und das schmeckt, ich sag dir, wenn ich das jetzt trinken würde, ich habe wahrscheinlich so einen richtigen Flashback in meine Kindheit zurück. Und das soll irgendwie probiotisch wirken und irgendwie gut für das Mikrobiom sein. Da steht auch drauf, irgendwie Vitamin D und B6, natürliche LKCI-Joghurtkulturen. Was hältst du davon?
Kritischer Blick. Ich habe es mir ehrlicherweise extra nicht vorher angeschaut.
Ja.
Und wenn wir einmal die Inhaltsstoffe anschauen. Wo stehen die denn drauf? Also, Magermilch, Joghurt, Wasser, entrahmte Milch, Stabilisator Pektine, Molkenerzeugnis, Süßungsmittel, Sucralose.
Okay. Also wie viele Sachen stehen da drauf unten?
Ja, noch ein paar andere Sachen. Ist auch noch Aroma drin, sind noch ein paar Vitamine zugesetzt, Laktase und dann halt auch noch die Kultur und noch andere Süßungsmittel dazu.
Mhm.
Ja, ich glaube, es gibt bessere Lebensmittel, die man essen kann, um seinen Darm und auch das Immunsystem zu unterstützen, als das hier.
Die Frage ist so ein bisschen auch, also was heißt denn, ich unterstütze das Immunsystem? Ne, das ist ja, also das ist wahrscheinlich eine Formulierung, die laut dieser Health-Claim-Geschichte und so noch zulässig ist, weil sie ja gar nichts aussagt. Also ich kann ja auch spazieren gehen, unterstütze mein Immunsystem. Ich kann grundlegend etwas essen und unterstütze mein Immunsystem, weil ich ihm Energie gebe. Ich sage damit, oder auch die Firma sagt damit ja nicht, dass das Produkt das Immunsystem besser macht. Aber das wird ja suggeriert dadurch, oder nicht?
Auf jeden Fall. Also ich finde es super, super schwierig, weil man das hier kauft und denkt, ich tue mir jetzt gerade was richtig Gutes. Und im Endeffekt ist es wieder ein hochverarbeitetes Produkt, aber dieses Mal eins, was ich nicht empfehlen würde. Einfach, weil hier extrem viel noch zugesetzt wird und auch mit der Kultur, mit der ja immer so beworben wird, dass das irgendwelche Mikroben noch enthalten wird. Lactobacillus casei hat auf jeden Fall in einigen Studien positive Wirkungen, sowohl auf Verdauung, aber auch auf Immunsystem etc. gezeigt. Aber hier ist ja auch keine Nummer etc. dazu angegeben. Das ist ja auch immer super wichtig, weil nicht jeder Lactobacillus casei das Gleiche macht. Und das wird ja auch irgendwie so oft zusammengewürfelt.
Ich bin sehr froh, dass du das mit der Nummer ansprichst tatsächlich. Weil ich glaube, das wissen die allerwenigsten Leute, die auch Ahnung von Medizin und Gesundheit haben. Erklär mal ganz kurz so ein bisschen, was hat es mit dieser Nummer auf sich?
Das ist ja also sozusagen nochmal eine, keine Unterform, aber die, also es gibt ja die Gattung, ist es ja, glaube ich, du korrigierst mich, wenn das jetzt nicht stimmt, mit Lactobacillus, dann ist es KCI, ist dann die Spezies, dann kann man auch irgendwelche Unterarten nehmen und dann die Nummer, wie nennt man die dann?
Also es gibt ja ganz viele verschiedene Nummern, es hängt ja von den Bakterienstämmen
genau,
ab am Ende
des
Tages.
Genau, aber ich meine diese Überbegriff von
aber
den Nummern.
Aber es ist halt einfach eine Spezifikation genau, am Ende des Tages,
ja.
Ne?
Und die ganzen Studien zielen ja auch meistens dann auf genau diese eine Nummer ab. Und dann ist zum Beispiel Lactobacillus reuteri, wird zum Beispiel auch ganz, ganz oft genannt, auch im Kontext mit Reizdarm. Aber Lactobacillus reuteri, dann gibt es zum Beispiel den, das ist irgendwie der LGG, der auch Richtung Verdauung geht. Und dann gibt es noch einen anderen, der dann eher das vaginale Mikrobiom beeinflusst, was komplett andere Dinge sind, die wir gerade ansprechen wollen. Und das wird trotzdem alles zusammengeworfen. Dann steht da einfach nur mit Lactobacillus reuteri. Toll. Mhm. Aber wir wissen gerade nicht, was genau da drin steckt. Klingt aber trotzdem schön.
Ja, das hat der Otto-Normalverbraucher weiß sowas ja auch nicht. So, und das ja auch, wenn wir ein Probiotikum, ich habe jetzt kein Probiotikum hier, aber auch wenn wir uns ein Probiotikum angucken, bei wie vielen Probiotika-Produkten, kommen wir gleich nochmal kurz drauf, steht gar keine Nummer drauf. Das heißt, wir wissen gar nicht so genau, ehrlicherweise, was jetzt da drin ist. Und diese Sprüche drum, also die Werbemittel und Co., klar, ich kann das verstehen, dass das marketingtechnisch genutzt wird, auch mit diesem 0% Zuckerzusatz. Wie viel Zucker, wie viel Kohlenhydrate sind da drin? Also auf der Rückseite steht es auch. Wenn man sich so die Tabelle anschaut.
Also insgesamt hat das erstmal 27 Kilokalorien und
ein Drink jetzt.
100 Gramm. Wie viel ist denn in einem drin? Das musst du doch wissen mit deiner Vorerfahrung.
Ja, ich habe das vor 20 Jahren getrunken. Oder sogar noch länger her als 20 Jahre. Das ist eine gute Frage tatsächlich. Ne? Also wie viel hat jetzt?
8 mal 100 Gramm.
Also 8 mal 100 Gramm, ja. Also ja. Hat einer, wie viel? 27?
27 Kilokalorien, ja. Und 3 Gramm Kohlenhydrate, davon 3 Gramm Zucker.
Okay. Der hier, ähnlicher Drink, ne, nur anders gesüßt, steht auch, unterstütze dein Immunsystem drauf. Wie gesagt, ich fand spannend, dass der Nutri-Score ein anderer ist. Der hier hat pro Drink 75 Kalorien, also mehr als doppelt so viel. Und der hat tatsächlich 12 Gramm Zucker, also pro Drink, ja, jetzt nicht pro ganze Packung, sondern pro Drink. Und das Spannende finde ich, es gibt noch ein Werbemittel, was hier auf dem drauf ist, was auf dem anderen nicht drauf ist. Nämlich steht hier oben in der Ecke extra Vitamin D. Guck noch mal ganz kurz in die Tabelle.
Ah, es hat doch auch Vitamin D.
Genau,
hier.
Wie viel ist da drin?
Hier sind 1,67 Mikro drin, 33%.
Ja. Identische Menge wie hier. Das heißt, wir haben ein Produkt, wo nicht mit Vitamin D geworben wird, dass es extra drin ist. Aber hier wird mit Vitamin D, ist jetzt nur eine Vermutung, kann auch sein, dass das anders ist. Hier wird mit Vitamin D geworben, weil halt hier nicht 0% Zuckerzusatz draufsteht. Aber es ist dieselbe Menge Vitamin D, die in beiden Produkten drin ist. Ich stand nämlich gerade eben vorm Kühlregal und habe überlegt, so welches von beiden nehme ich jetzt mit? Oh, ich nehme das Naturbelassenere mit. Und dann habe ich dieses extra Vitamin D gesehen und habe gedacht, ja, come on, das, okay, wie viel ist da jetzt drin? Und es sind 1,67 Mikrogramm, 33%, genau dieselbe Menge. Ja? Man muss halt mit irgendwas anderes dann werben.
Voll, diese ganzen Produkte sind so oft so catchy gemacht und da kann ich auch einfach nur, das empfehle ich auch immer, ist eine meiner größten Sachen, die mir irgendwie wichtig sind, worauf kann man denn achten? Gesunde Ernährung, Mikrobiom unterstützen, Darmgesundheit unterstützen, etc., etc. Schon beim Einkauf anfangen und einfach mal die Inhaltsstoffe lesen. Was steckt denn da überhaupt in meinem Produkt drin? Und was steht da vorne Tolles drauf? Und was ist dann wirklich drin? Dass man sich einfach mal damit auseinandersetzt. Zum Beispiel sowas, dann kauft man das vielleicht. Okay, geil, ich brauche Vitamin D, habe ich eh einen Mangel. Oder wir haben jetzt irgendwie Dezember, ich bin nicht gut versorgt. Kaufe ich das doch.
Und 1,67 Mikrogramm ist jetzt auch,
das ist auch nicht die größte Menge.
Dosierung, ehrlicherweise. Hier ist auch, ne, es gibt ganz viele davon, ich habe jetzt einfach exemplarisch mal einen mitgebracht, der schmeckt tatsächlich auch gut, also den habe ich auch schon mal gegessen, High-Protein-Pudding und in der Grieß-Variante und ich glaube, das ist was, was auch super, super catchy wirkt, wenn man sich mit dem Thema Ernährung mal so ein bisschen beschäftigt hat und dann überall sieht, oh, Protein ist wichtig und relevant, haben wir ja kurz drüber geredet, jetzt noch nicht super lange. Und was sagst du hierzu? Da sind 5 Gramm Zucker drin auf 100. Also jetzt nicht so super viel, aber jetzt auch nicht so wenig. Also wenn man sich die Zutaten anschaut.
Ja, also ich glaube, da würde ich lieber Omas Grießpudding essen, ohne irgendwas drin. Also hier stecken auch super viele Süßungsmittel drin. Stärke passt ja, Verdickungsmittel passt, Aroma, ja. Farbstoff ist auch noch drin, warum auch immer. Insgesamt Zucker von 8,6 Gramm Kohlenhydraten auf 100 Gramm sind davon 4,4 Gramm Zucker und die 7,5 Gramm Eiweiß, die du ja schon meintest.
Genau, das Spannende finde ich, diese 30 Gramm Protein sind aber auf die ganze Verpackung. Ne? Also ja nicht auf 100 Gramm oder so, sondern 30 Gramm Eiweiß stecken ja in der ganzen Dose drin.
Ja.
Ne? Und wenn man die ganze Dose isst, wie viel Gramm sind das? 400
Gramm.
Ne, knapp 400, dann hat man nämlich auch wieder 20, 25 Gramm Zucker. Gleichzeitig nämlich auch. Ne? Und das ist ja was, womit man jetzt theoretisch, natürlich marketingtechnisch kann man damit super spielen. Und ich finde, sowas ist auch super lecker. Und sowas könnte man ja mal zum Nachtisch essen, wenn man das mal wollte. Aber das würde ich jetzt nicht als primäre Proteinquelle empfehlen. Oder siehst du das anders?
Nee, definitiv. Herrgott, auf gar keinen Fall. Und da kann man sich ja auch einfach und auch viel kostengünstiger, muss man ja auch ehrlicherweise dazu sagen, das Ganze selber machen. Weil die ganzen Produkte, nur weil High Protein draufsteht, kosten auch irgendwie nochmal 30% mehr. Und auch da muss man einfach drauf achten und schauen, hey, kann ich mir das überhaupt leisten, mir jetzt so viele fertig High-Protein-Produkte zu kaufen? Nicht, dass sie noch nicht mal wirklich besser sind, sondern dass sie auch noch einfach viel teurer sind.
Mhm. Ich weiß, wahrscheinlich die meisten hier zuhören denken so, Timo, warum sagst du nichts zu diesem Süßungsmittelthema die ganze Zeit? Ja, da kommen wir gleich im Detail zu, denn das habe ich als Riesenthema noch mit aufgeschrieben unten, dieses ganze Thema rund um Süßstoffe, weil überall waren ja jetzt Süßstoffe drin fast, um Zucker zu sparen. Ne? Ich habe aber mal noch was anderes dabei, nämlich jetzt mal ein bisschen was Natur oder es ist trotzdem verarbeitet, aber weniger Inhaltsstoffe. Du hast es gerade eben auch schon mal angedeutet, das ist so dieser Kefir. Was sagst du dazu? Da steht jetzt nicht drauf, ist gut für dein Mikrobiom, da steht auch jetzt, also da ist jetzt kein Werbeversprechen wie auf den anderen drauf.
Also erstmal bei dem Kefir, wenn ihr nach probiotischen Lebensmitteln schauen wollt, dann ist es nicht der richtige Kefir, weil da muss dann auf jeden Fall draufstehen, nicht pasteurisiert, das heißt nicht erhitzt, weil die meisten Produkte, die ihr so im Kühlregal findet oder auch so im normalen Regal, sind einfach erhitzt, damit sie lange haltbar sind und dadurch sind die ganzen Mikroben abgestorben. Man kann es dann so machen wie in dem ersten Produkt, was wir hier gezeigt haben, dass man das dann einfach dazu setzt, was auch meistens gemacht wird, aber in dem hier ist es auf jeden Fall nicht. An sich, ja, der hat auch natürlich Zucker, Milchzucker, der hier auch drin steckt. 4,1 Gramm pro 100 Gramm ist natürlich jetzt auch nicht wenig, wenn man das ganze Ding hier trinkt. Ich habe nichts dagegen, wenn man zwischendurch sowas mal trinkt. Aber solange man sich jetzt nicht nur damit ernährt, es sind halt einfach viele Kalorien, die man dann flüssig nochmal aufnimmt. Muss man auch drauf achten, je nachdem, was man gerade für Ziele hat. Ja, also ich finde es jetzt nicht schlimm. Keines der Produkte finde ich schlimm. Kann man gerne manchmal essen oder trinken in dem Fall.
Passt, ich glaube, dass, also absolut, ich finde es gut, dass du das nochmal betonst, dass das jetzt, also dass das auch nicht schädlich ist, so in dem Kontext. Also kann man jetzt darüber diskutieren, aber wenn man sowas auf regelmäßiger Basis trinkt, und ich denke, das sind ja fast alles Produkte, die wir jetzt hier auf dem Tisch hatten, die dem Menschen ja suggerieren nach außen, hey, ich bin total gesund. Also entweder ich habe keinen Zucker oder du tust was für dein Immunsystem, du tust was für deine Verdauung. Und auch wenn ich jetzt mir so ein Kefir angucke, und deswegen habe ich auch den mitgebracht, weil ich eben zeigen wollte, oder du es ja jetzt gezeigt hast, dass das Detail am Ende entscheidend ist bei solchen Dingen, ja. Also auch wenn ich Sauerkraut oder sowas kaufe, ne, dann nicht das im Glas, was einfach irgendwo in einem Regal steht, sondern das muss halt im Kühlregal nachher stehen und muss halt auch richtig zubereitet sein und Co. Damit halt der Fermentationsprozess und all solche Sachen weitergehen oder jetzt, wie du hier schon gesagt hast, dass eben die Bakterien nicht alle abgetötet sind. Und ich habe jetzt noch ein letztes Produkt, also ich habe noch ganz viele, aber ich glaube, das letzte reicht, weil das hast du eben schon mal angedeutet. Und tatsächlich wollte ich schon immer mal was von der Firma ausprobieren, habe ich noch nie, aber ich habe das gerade eben im Regal gesehen. Es gibt super viele, die für die Firma werben und bin selber mal gespannt, wie das schmeckt, weil auch ich konsumiere Proteinshakes immer wieder, jetzt nicht jeden Tag. Aber was hältst du von sowas? Iced Coffee, Caramel, ausgewogene Trinkmahlzeit. Mit sowas habe ich persönlich immer ein Problem, weil dann wird nämlich suggeriert, man braucht keine Mahlzeit mehr, sondern man kann das trinken. Klar ist das vielleicht besser, als mal gar nichts zu essen. 22 Gramm Eiweiß und 26 Vitamine und Mineralien. 4 Gramm Zucker und Nutri-Score A. Und vegan.
Da kommt wieder das Thema Ballaststoffe. Wenn ihr sowas als Trinkmahlzeit nehmt, dann habt ihr auf jeden Fall wahrscheinlich kaum Ballaststoffe drin. Okay. Also sind super viele. Die Hauptzutaten sind Wasser, Erbsenprotein, Tapioca-Stärke, Rapsöl, glutenfreies Hafermehl, gemahlene Leinsamen, mittelkettige Triglyceride in Pulverform, natürliche Aromen und dann kommen noch ganz viele Mikronährstoffe, Vitamine etc., Emulgatoren und Süßungsmittel und Verdickungsmittel noch mit rein. Ich bin persönlich kein Fan davon. Auch wieder hier, man kann es manchmal trinken, aber wenn ihr euch einfach eine ausgewogene Mahlzeit mit irgendwie Gemüse, mit genug Ballaststoffen, irgendeine Proteinquelle, sei es Eier oder auch was Pflanzliches, Kichererbsen, whatever, habt ihr wahrscheinlich nochmal mehr Vitamine und Mineralstoffe drin, habt auch noch Ballaststoffe drin und ja. Ich weiß nicht, meins ist jetzt nicht persönlich.
Du hast jetzt, ich glaube, zum dritten oder vierten Mal erstmal danke, dass du es bewertet hast. Wenn ich ganz anderer Meinung wäre, würde ich das auch sagen. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt tatsächlich, aber ich würde sowas auch nicht täglich konsumieren, weil ich bin auch eher ein Fan davon, zu versuchen, ohne jetzt wieder zu sagen, natürlich ist immer der Way to go, aber trotzdem die Sachen auf natürliche Quellen zurückzugreifen. Und ich war früher, als ich so in diesem Hardcore-Bodybuilding-Thema drin war, war ich früher mal eine Zeit lang. Ich habe gar keine Shakes getrunken, weil ich das gar nicht mag. Also ich finde dieses, ich trinke super ungern meine Kalorien. Das ist so, weil ich werde super, super spät satt sowieso. Das heißt, ich habe eher immer so das Thema mit zu viel zu essen. Und ich finde auch diesen Geschmack ganz oft einfach, also das widerstrebt mir innerlich einfach so irgendwie sowas zu trinken ganz oft. Wobei es mittlerweile, jetzt 6 Jahre zurück nicht, aber heutzutage gibt es auch schon Sachen, die echt gar nicht so schlecht schmecken und die natürlich schnell sind. Also ich bin mal gespannt, ich werde das auf jeden Fall probieren und dann werde ich dir berichten.
Ich glaube, was halt auch super schwierig bei so ganzen, bei diesen ganzen Drinks und Ersatzgetränken ist als Mahlzeit, das, was du gerade angesprochen hast, dass man halt einfach nicht so schnell das Sättigungsgefühl hat, wie wenn man irgendwas kauen würde. Und so nimmt man auch einfach deutlich mehr Kalorien im Schnitt schnell zu sich, weil man dann denkt, oh, irgendwie hat mich das noch nicht gesättigt, weil das Sättigungsgefühl vielleicht erst nach 20, 30 Minuten dann kommt. Und dann isst du nochmal was dazu. Heißt, du isst eigentlich deutlich mehr, als du in dem Moment gebraucht hättest.
Mhm. Du hast jetzt schon mehrfach, also auch gerade bei der Bewertung gesagt, dass du das nicht machen würdest. Hast du das mal anders gemacht oder wie bist du grundsätzlich so in dieses Thema Darmgesundheit reingekommen? Weil man merkt, das ist für dich ein sehr passioniertes Thema und du bist da auch sehr drin. Wie hat das angefangen und wo kommt das Interesse her?
Ich hatte selber unglaublich, also viele, viele Jahre während meines Studiums schon Verdauungsbeschwerden. Immer wieder so Reizdarmsymptomatik. Es wurde auch sehr schnell als Reizdarm abgestempelt, was dann im Endeffekt aber eigentlich nicht war. Primär mit Blähbauch, Bauchschmerzen, immer wieder Durchfälle, aber auch Verstopfungen. Dieser Wechsel ist ja auch ganz typisch für Reizdarm. Hatte ich einfach ganz, ganz lange selber mit zu kämpfen und war da auch bei diversen Ärzten, die einem exakt gar nicht geholfen haben, leider. Weil es halt auch einfach weder in der Facharztausbildung noch im Studium redet man über Verdauungsbeschwerden. Da kommt ja vielleicht mal vor, Verstopfung ist Ballaststoffe, aber sonst halt gar nichts. Und deswegen habe ich mich einfach immer mehr selber damit beschäftigt, aus dem eigenen Leidensdruck sozusagen raus. Und habe da immer mehr zu gelesen und immer mehr ausprobiert, habe diverse Ernährungsformen ausprobiert von histaminarm, low FODMAP, glutenfrei, fruktosearm, whatever, habe ich alles ausprobiert, um zu schauen, okay, woran liegt es denn bei mir? Und ich glaube, durch die eigene Erfahrung und durch das eigene Anlesen nimmt man einfach schon ziemlich viel mit. Und deswegen bin ich auch so hinter diesem Thema, weil ich einfach genau weiß, wie fühlt es sich denn an, wenn die Verdauung nicht gut funktioniert und wie stark ist die Lebensqualität beeinflusst, wenn man keine gute Verdauung hat.
Was ist das für ein Gefühl, was man dann hat? Also ist das Hilflosigkeit oder ist das Verzweiflung? Also was ist das, nehme ich da so ein bisschen mit?
Ich glaube, eine Mischung aus allem. Ich glaube, das Schlimmste für mich war, dass man an vielen sozialen Events nicht mehr teilnehmen kann, weil es einfach häufig um Essen geht, wenn man sich mit Freunden abends trifft, wenn man mit der Familie was macht, wenn man zusammen kocht, zusammen was trinken geht, etc., etc. Und das ging irgendwie alles nicht. Und dann sucht man sich immer wieder Ausreden zurecht, warum man nicht mitgehen kann, weil man nicht schon wieder sagen kann, hey, ich habe Bauchweh, ich kann nicht kommen. Und das führt dazu, dass man so auch noch so eine schlechte Beziehung zu Essen hat Und zusätzlich sind die Symptome auch noch so stark, dass man dann auch noch Schmerzen hat. Das ist einfach keine schöne Kombination, die ich irgendjemandem wünschen würde. Und ich glaube, dieser soziale Faktor war für mich fast sogar am unangenehmsten.
Und du hast jetzt gesagt, du hast viel angelesen und kurz viele Sachen ausprobiert. Was war dann so der Gamechanger für dich?
Eine Kollegin, die ich kennengelernt habe, die funktionelle Medizin macht und mich auf Lamblion getestet hat, die ich im Endeffekt dann auch hatte. Also kein Reizdarm, sondern Lamblion. Die wahrscheinlich auch, ich habe so eine chronische Colitis, die eventuell dadurch ausgelöst wurde.
Und wie sah die Behandlung aus dahinter dann?
Metronidazol.
Okay. Und dann nach 4 Wochen alles gut?
Merkwürdigerweise, ja. Okay. Also mir ging es plötzlich, mir persönlich viel, viel besser. Ich vertrage immer noch Gluten zum Beispiel nicht so gut. Aber Histamin, gar keine Frage mehr. Ich habe keine Bauchschmerzen, keinen Blähbauch. Ich hatte, ich glaube, über 2 Jahre Durchfälle. Ich hatte keinmal normalen Stuhlgang. Und wie von einem auf einen anderen Moment, also es hat schon ein paar Wochen gebraucht, aber auch mit dem Antibiotikum gleichzeitig ging es mir deutlich besser. Und mittlerweile ist es wirklich viel, viel besser.
Ich kann mir jetzt vorstellen, also du bist ja jetzt jemand, der eigentlich so vom Fach auch ist, ne? Also die eigentlich aus der, oder was heißt eigentlich, du kommst aus der Medizin, du hast jetzt gerade eben gesagt, man lernt da sowas nicht, kann ich absolut bestätigen. Auch das Thema Ernährung lernt man ja ehrlicherweise nicht so richtig. Versuchen wir ja zu verändern so langfristig. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass jemand, der da wirklich gar keine Ahnung von diesem Thema hat und komplett aufgeschmissen ist, weil ich glaube, schon so für einen Mediziner, man kann sich ja so ein bisschen was herleiten. Man versteht so die Grundlagen irgendwie so ein bisschen, wenn man sie liest, dann auch sehr schnell. Ich glaube, das sind Menschen, die das nicht haben, also dieses Grundwissen dahingehend, weil sie es ja auch nicht brauchen oder wie soll man sagen, oder das nicht gelernt haben, kann ich mir schon vorstellen, dass das extrem frustrierend ist. Und wenn man 20 verschiedene Sachen, wir hatten ja gerade eben auch schon mal das Tracking und Co., dass sowas auch ist, was einen irgendwie triggern kann in so eine Essstörung rein, oder siehst du das anders?
Nee, total. Also ich glaube, es ist ja auch häufig so, dass wenn man aus einer Essstörung kommt oder dann wieder versucht, sich gesünder zu ernähren, ausgewogener zu ernähren, dass dann ganz viele Verdauungsbeschwerden kommen, was nochmal schwieriger ist, dann wirklich gesund zu essen, weil dann versucht man dem Körper was Gutes zu tun und man hat das Gefühl, der Körper wehrt sich gerade dagegen, dass man gerade gesund essen möchte. Das ist nicht besonders hilfreich in dem Moment. Und genauso kann es auch sein, dass du so starke Verdauungsbeschwerden hast und dann diese soziale Vermeidung hast, Vermeidung von verschiedenen Essensgruppen, eine ganz große Negativliste hast, also eine ganz große Liste mit verbotenen Lebensmitteln. Dass man da dann irgendwann Probleme mit einer gesunden Beziehung zum Essen hat, ist sehr verständlich.
Mhm. Das heißt, so Verbote und sowas würdest du gar nicht mitarbeiten?
Kommt drauf an, in welcher Phase man gerade steckt. Natürlich gibt es manchmal Sinn, wenn man gerade versucht, eine Eliminationsdiät zu machen, zu schauen, okay, was vertrage ich persönlich denn gut und was nicht, dann gehört es leider mit dazu. Aber auf lange Sicht irgendwelche Gruppen wirklich abzustempeln, das geht gar nicht, ist für mich aus meiner Sicht ein No-Go.
Mhm. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, es sind ja sehr viele Leute mittlerweile, ist wahrscheinlich auch so bubble-technisch dann anders, bei Instagram, super viele reden ja irgendwie so über dieses Ernährungsthema. Und du hast gerade eben auch schon mal so ein bisschen über dieses Proteinmangel-Thema gesprochen, worüber ich auch oft spreche. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie ganz viele, die bei Instagram unterwegs sind oder auch generell bei Social Media oder so, über dieses Thema reden. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass ganz viele Leute von denen wirklich das Problem mit dem Thema Essen an sich haben. Also, dass die grundlegend gar nicht anders können, als 1, 2, 3 Shakes nachher am Tag zu trinken und sich gar nicht mehr mit diesem natürlichen Essverhalten irgendwie beschäftigen. Geht das nur mir so? Hab nur ich das Gefühl oder ist das, empfindest du das ähnlich?
Ich glaube, das ist ja auch super typisch. Also gerade für Leute mit einer Essstörung. Ich meine, du weißt es, ich hatte selber früher lange eine Essstörung. Und man sucht sich dann manchmal selber Ausreden, warum ich jetzt genau diese krassen Regeln auferlegen muss. Dann ist es, hatten wir auch vorhin, der Blutzucker. Ich muss jetzt alles danach richten, dass mein Blutzuckerspiegel möglichst stabil ist. Es ist eine krasse Einschränkung im Leben und es ist auch eine große Liste an Lebensmitteln, die man nicht essen sollte. Das geht durch die Bank weg, auch mit Protein etc. Ich glaube, das sind oftmals so Regeln, die nach außen von der Gesellschaft her als konform angesehen werden. Hey, okay, die ernährt sich gesund und im Hintergrund steckt da aber eigentlich eine Essstörung und das finde ich super problematisch.
Wie bist du damit umgegangen? War das gleichzeitig zu diesen Verdauungsproblemen, die du hattest, oder in welchem Kontext war das?
Nee, ich hatte erstmal die Essstörung, bin dann jahrelang zur Therapie gegangen, habe dann versucht, normal zu essen, und dann haben diese Probleme angefangen. Das war aber auch, also ich glaube, das ist einfach schwierig, wenn man dann, es war so eine atypische Anorexie, haben die das Ganze getauft. Und dann ging es Richtung Binge-Eating, mit Bulimie dann auch irgendwie in Kombination. Und dann hat man natürlich auch Bauchschmerzen, dann hat man auch einen Blähbauch, wenn man sich irgendwie dreierlei Brot einverleibt.
Ja.
Und dann geht es ganz schnell, dass man versucht, okay, jetzt will ich aber gesund essen, aber der Körper kriegt das halt einfach noch nicht so richtig hin, und dann isst man plötzlich unglaubliche Mengen davon. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Und da war es bei mir aber so, zuerst Essstörung und dann kam die Verdauungsstörung. Und da war es einfach sehr schwer, das Ganze umzusetzen. Dann trotzdem zu sagen, hey, ich esse das jetzt aber trotzdem, auch wenn ich weiß, ich habe danach Bauchschmerzen, aber das muss ich jetzt gerade machen, weil sonst komme ich einfach nicht aus dieser Erkrankung raus.
Hm. Fällt dir das schwer, darüber zu reden, über das Thema?
Nee, mittlerweile gar nicht mehr. Ich finde es eher super wichtig, weil so viele Leute nicht drüber reden. Und ich glaube, es hilft Betroffenen, wenn man mitbekommt, hey, das ist gar nicht so selten. Man kommt da auch wieder raus. Und es ist eine ziemlich, wenn man das so sagen darf, eine ziemlich beschissene Zeit. Aber man lernt auch ganz schön viel, gerade ganz schön viel über sich selber. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man das Thema mehr anspricht und auch offen drüber reden darf.
Ich finde es auch total authentisch, dass du da ehrlich drüber redest. Also ich finde das auch gar nichts Verwerfliches oder so, ne? Ich glaube, dass viele haben halt Angst davor oder darüber zu reden. Würdest du sagen, ich bin jetzt kein Suchtexperte oder so, aber würdest du sagen, man wird das Thema gänzlich los? Oder ist das was immer so ein bisschen irgendwie trotzdem noch da ist und mitschwingt, aber was man vielleicht unter Kontrolle hat? Also wie so derjenige, der einem im Hinterkopf sitzt und der bleibt da, aber du weißt, wie du den bändigst. So. Verstehst du, was ich meine?
Ganz ehrlich? Nee, ich glaube nicht, dass man es los wird. Ich glaube, das hat man immer bei sich. Aber ich weiß, wie ich damit umgehe. Ich sehe, wenn bei mir irgendwelche, also ich habe einfach ganz viele Alarmlämpchen mir mittlerweile antrainiert und kenne die und kenne mich und weiß, das könnte mich jetzt triggern, dann mache ich jetzt das und das. Oder denke mir so, okay, das ist was mir vielleicht früher nicht so gut getan hätte, dann mache ich das jetzt trotzdem oder esse das trotzdem. Zum Beispiel diese Fear Foods gibt es ja ganz oft, dass es irgendwie so Lebensmittel sind, die man früher gar nicht essen konnte. Das war bei mir Fett. Also wenn jemand irgendwie einen Teelöffel Olivenöl in die Pfanne reingetan hat, ich habe wirklich geweint. Ich habe geweint. Und es war so schlimm für mich. Ich konnte das dann nicht essen. Das war ganz schlimm. Und dann habe ich mir halt irgendwann vorgenommen, so, du tust jetzt überall einen Esslöffel Olivenöl drüber. Es ist egal, was du machst, du packst das jetzt einfach auf dein Essen drauf. Und das hat mir vorher geholfen, mit den Sachen besser umzugehen. Und da irgendwie nicht mehr diese Angst davor zu haben.
Ist das was du bei Social Media und so auch oft als Nachrichten bekommst, dass viele Leute sich da versuchen, an dich zu wenden oder um Hilfe fragen oder suchend irgendwie einen Rat von jemandem wollen? Weil ich glaube, es gibt halt sehr wenig Ansprechpartner grundlegend da.
Also ich kriege häufig gerade die Meldung von wegen, ich habe eine Essstörung, bin gerade in Therapie und habe aber so Verdauungsbeschwerden. Das kriege ich ganz, ganz oft. Aber ich kriege auch ganz oft die Nachricht, dass es hilft, einfach so eine diverse Ernährung zu sehen und dass das irgendwie inspirieren kann, dass man da auch das Ganze gesund gut umsetzen kann. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall einige. Aber ehrlicherweise bei mir persönlich kriege ich nicht so viele Nachrichten dazu. Nee.
Okay. Ist, glaube ich, auch wichtig, wie du jetzt auch schon mehrfach gesagt hast, dass man sich jetzt auch nicht irgendwie jemanden sucht, der bei Instagram viel unterwegs, gut, jetzt bist du Ärztin noch, aber ich glaube, ganz viele sind ja bei Instagram unterwegs, die halt nicht Ärztin oder Arzt sind. Und man will sich natürlich irgendwie bei jemandem, der persönlich Erfahrung damit hat, Hilfe holen, was ja auch gut ist. Aber ich glaube schon am Ende des Tages, nur weil man das bei sich selber dann in den Griff bekommen hat, ist man noch nicht der Experte darin, jemand anderem zu helfen, weil der hat ja vielleicht andere Trigger, andere auslösenden Faktoren. Das kann ja auch eine ganz andere Essstörung am Ende des Tages sein.
Ja, total. Also ich meine, das sehe ich so viel, also alles Richtung Orthorexie etc. oder auch Binge-Eating, wie viele irgendwelche Coaches da es jetzt mittlerweile gibt, wo ich mir einfach nur denke, oh Gott im Himmel, das ist so, das klingt für mich so ungesund und ich sehe mich in der Position, wo du gerade bist, vor einigen Jahren, jetzt nicht irgendwie von oben herab, so von wegen, ich bin weiter, sondern ich kann nachvollziehen, warum du gerade das sagst, was du sagst. Und ich finde es aber ganz schwierig, wenn Leute das dann verkaufen für andere Menschen, die vielleicht gerade in einer sensiblen Situation sind und damit auch noch Geld verdienen wollen.
Mhm. Ja, absolut. Erstmal danke, dass du das so offen teilst. Also ich finde das super wichtig, deswegen habe ich es auch angesprochen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, also ich finde es erstmal mega authentisch sowieso, aber es ist einfach, es gibt super vielen Leuten das Gefühl auch, dass sie nicht alleine damit sind, so, ne? Und ich glaube, wir haben auch, egal ob jetzt durchs Studium oder jetzt auch, weil wir hier sitzen, man hat irgendwie immer so, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Leute, die da draußen sind, denken, wir sind alle irgendwie was Besonderes, so ganz krass, nur weil wir Medizin studiert haben. Und ich versuche ja auch immer wieder diese Barriere oder diese Mauer so ein bisschen einzureißen. Und deswegen erzähle ich auch immer, wenn ich irgendwie selber ein Problem mit irgendwas habe oder so, weil ich finde einfach, das hilft total den Leuten am Ende des Tages, ne? Und du hast gerade eben auch so ein bisschen von diesen Lambien und Co. erzählt. Wie stehst du sonst grundlegend zu dem Thema Stuhldiagnostik? Also ist das was, was du für sinnvoll erachtest? Oder bist du der Meinung, die größten Probleme, die die meisten Menschen sowieso haben, dafür brauche ich keine Stuhldiagnostik, sondern ich passe erstmal die Ernährung an?
Also auf jeden Fall würde ich gerade deine letzte Aussage direkt bestätigen. Es ist jetzt nichts, womit ich anfangen würde, direkt irgendwie das Mikrobiom zu analysieren, auch weil es einfach unglaublich teuer ist und wir auch manchmal nicht so richtig wissen, was wir jetzt damit anfangen. Und da gibt es auf jeden Fall Schritte, die man vorher gehen sollte und kann, die sehr viel günstiger sind und wahrscheinlich auch deutlich effizienter. Und dann muss man ja auch nochmal unterscheiden, wenn man zum Beispiel mit Verdauungsbeschwerden zum Hausarzt geht, da wird ja auch ganz oft eine Stuhlprobe abgenommen. Und ganz viele von meinen Patienten, als ich noch in der Hausarztpraxis gearbeitet habe, die dachten dann, das wäre direkt auch dieses Mikrobiom, was man untersucht. Aber da schauen wir eigentlich, da schaut man zum Beispiel nach Lamblien, da schaut man auch nach sowas wie verschiedenen Viren oder auch Salmonellen, Shigellen, das sind so ganz viele Bakterien.
Calprotectin und so, ne?
Etc. Dass man da so ein bisschen reinschaut, aber das ist eine sehr, sehr basic Stuhldiagnostik, die beim Hausarzt, die auch von der Krankenkasse bezahlt wird. Und die Mikrobiomdiagnostik, wo ja auch noch andere Parameter mit reinspielen, auch Verdauungsrückstände etc., da zahlt ihr auf jeden Fall einige 100 Euro dafür. Das ist nicht das, was ihr da beim Hausarzt machen würdet. Wobei ich sagen würde, dass man diesen einen Test mit der Stuhlprobe beim Hausarzt schon sehr gerne machen kann. Mhm. Gerade bei chronischen Verdauungsbeschwerden. Da ist noch ein Tipp von mir, dass man von 3 Tagen den Stuhl sammelt und nicht, wie viele es machen, nur von einem Tag den Stuhl in das Röhrchen gibt, weil man dann einfach so ein bisschen eine breitere Palette hat. Und wenn man zum Beispiel Lamblien hat, vielleicht findet man sie dadurch dann auch.
Hm. Ich habe gerade Calprotectin gesagt, ich meinte eigentlich Campylobacter, weil das ist ja irgendwie so, ich glaube, der Hauptkeim für den Otto-Normalverbraucher in Deutschland mit Durchfällen oder sowas, glaube ich, ne?
Aber Calprotectin schadet ja auch nicht,
wenn man da. Nee, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so Standard-Diagnostik, oder?
Haben wir schon viel gemacht. Okay. Ja, ja. Okay. Haben auch einige da rausgefischt, die da, also da macht man halt eine Kolo danach und schaut, ob man ob es Crohn oder Colitis ulcerosa da irgendwelche Hinweise hat. Aber da gab es schon einige.
Also ich finde, so Stuhldiagnostik ist auch mal so ein Thema für sich. Klar, ich finde es immer schön, was zu messen und dann was zu verändern und dann zu messen und zu sehen, was sich verändert. Aber ich bin da bei Stuhldiagnostik auch total restriktiv. Also ich finde auch so, das ist, also Geld spielt da sowieso eine entscheidende Rolle am Ende des Tages. Und die Frage ist halt auch so, wenn ich weiß, dass es nicht gut ist, also warum soll ich dann jetzt messen? Dann kann ich ja auch erstmal die Sachen, von denen ich weiß, dass sie nicht gut sind, anpassen. Also die schlechten Dinge raus, die guten reinnehmen und dann eigentlich messen. Und du hast ja gerade auch gesagt, es gibt einfachere Dinge und günstigere Dinge. Was meinst du damit? Also was sind das für Dinge?
Reden wir jetzt gerade von Verdauungsstörungen oder von gesunden Menschen, die mehr...
Ja, schon von jemandem, der irgendwie ein Problem hat. Also von Verdauungsstörungen.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr da chronisch Probleme habt, geht auf jeden Fall zum Hausarzt. Nicht jeder kennt sich da unglaublich gut mit dem Darm aus, aber da werden auf jeden Fall die Basic-Untersuchungen gemacht. Wie zum Beispiel die Stuhlprobe, die wir gerade angesprochen haben. Man kann natürlich eine Anamnese, eine gute machen, eine körperliche Untersuchung, einmal mit dem Ultraschall auf den Bauch gucken. Das sind so die Basics, die man vor Ort machen kann. Eine Magenspiegelung, eine Darmspiegelung gehört auf jeden Fall für mich zu einer guten Diagnostik bei chronischen Verdauungsbeschwerden auf jeden Fall dazu. Und was man selber machen kann, was ich super hilfreich finde, ist ein Ernährungstagebuch schreiben. Und da nicht nur, was esse ich wann, sondern so Sachen mit rein, genau, wann auf jeden Fall, was trinke ich dazu, wie geht's mir in dem Moment gerade, was war die Situation davor, was ist die Situation danach und wann kommen die Beschwerden. So habe ich ein viel besseres Bild von dem, was hat denn hier gerade was ausgelöst, weil es vielleicht nicht das Weißbrot war, was bei dir irgendwie den Durchfall ausgelöst hat, sondern eventuell, weil du davor super viel Stress mit deiner Mitbewohnerin hattest oder mit deinem Freund, mit deiner Freundin. Und dass man da das Ganze mal für 2 Wochen führt, wirklich jeden Tag aufschreibt und danach sich hinsetzt, gerne auch mit einer Ernährungsberaterin zusammen, und guckt, was sind da Auslöser? Ist es die Ernährung? Ist es das Wie-Essig, was ich vorhin schon meinte? Und finde ich da vielleicht irgendwelche Zusammenhänge, die ich verbessern kann?
Wie stehst du so zur Darmsanierung?
Ich finde, da denkt man irgendwie immer an so ein Rohr, was durchgefegt werden muss. Nee, finde ich jetzt nicht so besonders sinnvoll, gerade weil man weiß, dass wenn man da irgendwie, wie auch immer man diese Darmsanierung durchführt, dass das eigene Mikrobiom, was man da reinigen wollte, relativ schnell auch wiederkommt. Das ist ja genauso, wie wenn man seine Ernährung umstellt. Das Mikrobiom reagiert super schnell auf Ernährungsumstellungen. Alles, was wir reintun, hat irgendeine Auswirkung auf unser Mikrobiom. Und das stellt sich innerhalb von einer Woche, 10 Tagen schnell um. Aber wenn man dann wieder zu seiner gewohnten Ernährung umswitcht, sieht das Mikrobiom auch relativ schnell wieder aus wie davor. Deswegen, das bringt jetzt nicht so viel. Es sind eher langfristige und nachhaltige Ernährungsumstellungen, die was helfen.
Ich weiß auch gar nicht, was das ist, so eine Darmsanierung, ehrlicherweise. Also, du hast von so einem Rohr gesprochen gerade. Aber jeder macht ja auch irgendwie was anderes bei so einer Darmsanierung. Ja. Ich glaube, du hast gerade eben ein treffenderen Begriff dafür benutzt, ist ein bisschen was anderes, aber ich würde auch sagen, eine Eliminationsdiät ist irgendwie auch eine Darmsanierung, oder nicht?
Ja, kann man schon mit reinzählen. Also was Darmsanierung, das eigentlich heißt es ja eigentlich nur, dass man irgendwas verbessern möchte. Das heißt ja nicht, dass man dann
glänzendes... Also wenn ich jeden Tag Pizza esse, könnte ich meine Darmsanierung auch damit machen, dass ich einfach aufhöre, jeden Tag Pizza zu essen.
Das wäre theoretisch auch
eine Darmsanierung, oder nicht?
Ein toller Schritt.
Ja, aber...
Nee, an sich schon, ja.
Weil vom Prinzip irgendwie dieses Thema Darmsanierung ist, glaube ich, irgendwie so auch in aller Munde und überall macht jeder eine Darmsanierung und ich frage mich dann immer, ja, was ist denn eine Darmsanierung? Was ist denn das?
Ich glaube, das ist so häufig so, dass wir die ganze Zeit irgendwelche Begriffe hören und denken, oh, das klingt aber richtig gesund. Und eigentlich weiß keiner, was es ist, aber jeder macht's.
Aber so Eliminationsdiät für 4 Wochen oder sowas findest du sinnvoll?
Ja, finde ich schon sinnvoll, weil man das auch einfach selber zu Hause umsetzen kann. Und schon mal ohne irgendwelche Diagnostik zu machen, gucken kann, hey, habe ich vielleicht einfach ein Problem mit Laktose? Habe ich ein Problem mit Fructose? Vertrage ich Gluten vielleicht nicht so gut? Oder sind es bei mir die FODMAPs, was nochmal so ein bisschen eine ausführlichere Eliminationsdiät ist? Aber da kann man eigentlich schon echt viel sozusagen Diagnostik mit dieser Eliminationsdiät machen.
Was sind da so Sachen, die ich während so einer Eliminationsdiät noch essen kann, also die ich nicht eliminiere?
Also es gibt ja verschiedene Varianten, die man machen kann, zum Beispiel irgendwie eine Woche Gluten weglassen, eine Woche Laktose weglassen, eine Woche Fructose weglassen. Sowas kann man machen. Oder zum Beispiel, wenn man Richtung Reizdarm, wird ganz oft diese FODMAP-Diät empfohlen, also Low FODMAP. FODMAP hatte ich vorhin schon einmal kurz in den Mund genommen. Das sind diese fermentierbaren Kohlenhydrate, die nicht wir aufnehmen, sondern die von unseren Bakterien im Darm verstoffwechselt werden. Und dabei entstehen Gase. Und die können bei uns zu Beschwerden führen. Und dann versucht man innerhalb von, meistens soll man das 4 bis 6 Wochen machen, da diese FODMAPs wegzulassen und dann gruppenweise wieder einzuführen, um zu schauen, hey, die Gruppe vertrage ich gut, die Gruppe vertrage ich nicht so gut. Und dann möglichst am Ende auf eine breite und bunte Palette an Lebensmitteln zu kommen, die ich vertrage und möglichst wenige, die ich weglassen muss, die ich vielleicht in dem Moment nicht gut vertrage.
Wie stehst du grundlegend so zum Thema Gluten?
Das ist, glaube ich, ein sehr umrissenes Thema. Ich persönlich, es ist ja auch möglichst nicht, weil ich es auch irgendwie nicht vertrage, aber ich habe keine Zöliakie etc., da hat man nichts gefunden, aber komischerweise habe ich trotzdem Probleme damit. Deswegen, ich glaube, das ist was sehr, noch schwierig ist. Aber ich würde nicht generell auf Gluten verzichten. Es ist definitiv nicht gesund, es einfach wegzulassen. Man sieht eher, dass die Leute dadurch deutlich weniger Ballaststoffe essen, was wir ja schon gesagt haben, was super gesund ist. Also nicht einfach weglassen, weil man denkt, das ist gesund. Das ist es nicht.
Ich hatte eine schöne Diskussion, also die Diskussion war eigentlich nicht schön, aber der Konsens dessen war ganz gut, mit jemandem darüber, über das Thema Gluten. Und das Setting war da, dass derjenige gesagt hat, ja, wenn man 4 Wochen kein Gluten isst und man lässt die Sachen komplett raus und am Tag danach, also quasi 4 Wochen und einen Tag, esse ich jetzt ganz viel Gluten an einem Tag und wenn ich darauf dann reagiere, dann weiß ich, dass ich ein Problem mit Gluten habe. Wie stehst du dazu?
Dann hätte wahrscheinlich jeder ein großes Problem damit, oder?
Genau, also so ähnlich habe ich tatsächlich auch reagiert und meinte, naja, also wenn ich 4 Wochen etwas nicht esse und meine Verdauungssituation, meine Verdauungssäfte und Co. sich darauf einstellen, dass es nicht mehr kommt und dann kommt das von heute auf morgen, dann habe ich auch nicht mehr dieselbe Menge an Verdauungssäften, die produziert werden und Co. Also von daher würde wahrscheinlich jeder ein Problem dann damit haben am Ende. Aber das war so die Diagnostik, die dann betrieben wurde. Es hieß dann, ja gut, und wenn du darauf reagierst, dann hast du das. Ich habe aber gesagt, ich unterschreibe das nicht. Also sehe ich anders. Und du zum Glück scheinbar auch.
Ja, definitiv.
Was, also auf was würdest du dich da beziehen? Auch wegen Verdauungsenzymen? Oder wieso war deine Antwort jetzt direkt, dann hätte jeder ein Problem damit?
Also ich glaube, selbst wenn man Milchprodukte für einen Monat weglassen würde und dann ernährt man sich einen Tag nur von Quarks, Gier, irgendwie einen Liter Milch, also würde ich auch nur im Bad bleiben für den Tag.
Ja, ich glaube tatsächlich, das wäre wahrscheinlich ein guter Punkt, absolut. Wenn man so von Milchprodukten jetzt nochmal so ein bisschen die Brücke zu Proteinen schlagen wollen würde. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, oder du hast am Anfang gesagt, wir leben irgendwie in einem Proteinmangel. Also die Menschen ernähren sich wahrscheinlich, die meisten, zumindest die, die du auch bewertet hast, und das sehen wir ja auch, wenn wir uns die Richtwerte der DGE anschauen zum Beispiel, wir sehen das auch in der Praxis und Co., dass die Menschen in Summe einfach zu wenig Protein essen. Was wäre da jetzt so deine Go-To-Empfehlung, wie man das verbessern soll und was bedeutet auch eine genügende Proteinzufuhr überhaupt?
Also von der DGE ist ja die Empfehlung mit diesem 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Kann man, glaube ich, gut hochfahren. Da kennst du dich, glaube ich, ein bisschen besser aus, was es angeht, auch mit Sport etc. Meine Empfehlung ist zu jeder Mahlzeit Protein. Das muss jetzt nicht 3 oder 4 Eier pro Mahlzeit sein, aber eine kleine Quelle, weil man auch einfach weiß, Protein sättigt, Protein kann bei Heißhunger helfen etc. etc. Und das kann ein Löffel Quark sein, das kann eine Teelöffel Mandelmus mit noch Hanfsamen etc. sein, das kann ein Ei sein, das können Kichererbsen sein, dass man da einfach immer so eine kleine Quelle hat. Das versuche ich eh, dass jede Mahlzeit möglichst ausgewogen ist, dass man auf jeden Fall Protein, auf jeden Fall gesunde Fette, Ballaststoffe und wer will, Kohlenhydrate, das ist ja so ein, kann man, muss man nicht, also Kohlenhydrate sind ja sowieso in vielen Gemüsesorten mit drin. Aber dass man das auf jeden Fall kombiniert und da irgendwie eine ausgewogene Mahlzeit zusammenstellen kann.
Was würdest du sagen, ist an der Aussage dran, die ich dir jetzt hinwerfe, dass zu viel Protein das Mikrobiom schädigt?
Kommt darauf an, ob man es verdauen kann, würde ich sagen. Also wenn man am Ende noch extreme, nach Eier riechende Blähungen hat, dann hat man offensichtlich auch nicht alles aufgenommen. Dann bringt das ganze Protein auch relativ wenig, was man da in sich reinfuttert. Und das kann natürlich auch Auswirkungen aufs Mikrobiom haben, wie so ziemlich alles, und kann eventuell auch schädigen. Aber ich glaube, es ist wichtiger, dass man halt so viel isst und auch in der Form isst, wie der Körper es auch wirklich aufnehmen kann, weil wenn wir es einfach nur wieder ausscheiden, das bringt ja dann auch nichts.
Ja, nee, absolut. Ich finde es auch gut, dass du so hypothetisch redest, wie du es gerade getan hast, weil genau wissen wir es ja nicht am Ende des Tages. Und die Frage ist auch, was ist zu viel, ne? Also das ist ja, also 0,8 Gramm hast du ja eben auch gesagt, ich stehe da auch nicht so richtig hinter 0,8 Gramm, weil das ist halt jetzt nicht so viel am Ende des Tages. Aber ich könnte jetzt auch keine Zahl sagen, die 100%ig belegt oder bewiesen ist, aber wahrscheinlich irgendwas so um die doppelte Menge wahrscheinlich, so 1,5, 1,6, hängt aber auch wieder vom Kontext ab. Das ist so wie, weißt du, wenn wir draußen sitzen und die Leute rennen rum und sagen, ja, es muss jeder 8 Stunden schlafen. Naja, also das hat erstens keine Studie so gezeigt, dass wir genau 8 Stunden schlafen müssen. Und wenn ein Leistungssportler profitiert von 8,5 Stunden durch diese halbe Stunde extrem, was seine Regeneration und die Leistung im Sport betrifft. Das heißt, der Kontext ist halt wieder maßgeblich entscheidend. Und das ist, glaube ich, bei allen Dingen. Also wie ist dein Mikrobiom jetzt aufgebaut? Wie funktioniert deine Verdauung? Ist die gut? Ist die nicht gut? Was ist auch dein Ziel? Also bist du jetzt Profi-Bodybuilder, der eventuell mit dem einen oder anderen Mittelchen noch nachhilft, dann kannst du deine Proteinbiosynthese natürlich auch in einer anderen Art und Weise stimulieren. Ob das dann gesund ist, brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr drüber zu reden, weil dann brauchen wir uns über dieses Thema grundlegend nicht unterhalten, weil da ist dann, glaube ich, nicht das zu viele Protein das Grundproblem, sondern dann eher die Mittelchen, die man halt zusätzlich hinzufügt. Aber auch das ist zielspezifisch, ne? Und ich finde das so schwierig bei Instagram und Co., einen Kontext zu geben. So, und deswegen finde ich Podcasten zum Beispiel viel spannender und viel cooler, weil du die Möglichkeit hast, über ein Thema zu reden und einen Kontext einzuordnen und zu sagen so, hey, ja, also für den wäre jetzt das sinnvoll, für den vielleicht das, aber ich kann keine generelle Empfehlung geben einfach so.
Voll. Und wenn man sich zum Beispiel die generellen Empfehlungen anschaut, auch von der DGE, die weichen ja auch ab. Dann sind es für ältere Leute plötzlich dann doch 1 Gramm oder für Schwangere brauchen wir ein bisschen mehr. Und wenn man sich dann bei Kindern das anguckt, ist es auch nochmal komplett gestaffelt. Das ist ja auch nicht so, dass es nur einen festen Wert gibt, der für alle empfohlen wird. Das ist ja auch mit Sportlern, mit Leuten, die irgendwie gerade chronisch krank sind, onkologische Patienten. Das ist alles, ist wieder ein anderer Grenzwert, der da empfohlen wird. Aber man hat halt gerne eine Zahl, die man nennen kann, die für alle passt. Aber das ist es halt nicht, das ist bei Ernährung nie der Fall, da Ernährung immer individuell ist.
Trinkst du sowas wie Proteinshakes?
Wenn ich gerade Krafttraining gemacht habe und gemerkt habe, dass mein Frühstück zu wenig Protein drin hatte, mache ich das. Ich mache es aber ich mix mir das auch gerne einfach selber zusammen. Zum Beispiel einfach Skier rein, ein bisschen gefrorene Himbeeren, Heidelbeeren. Ja, manchmal kommt auch Proteinpulver rein, aber gar nicht immer.
Also was für eine Quelle dann? Also ist es ein pflanzliches Protein oder ist es ein Whey oder was ist es?
Ich nehme meistens pflanzliches Protein, weil ich das besser vertrage. Es ist meistens eine Mischung aus Mandel, Hanf, manchmal Macadamia und Erbse.
Macadamia, das habe ich auch noch. Also logisch, das ist ja auch eine Nuss, aber habe ich noch nie gehört, dass man, also Macadamia-Erbsfolge habe ich noch nie so wahrgenommen, bewusst, ehrlicherweise.
Ich mag es einfach ganz gern.
Okay. Ist das ein Proteinshake, der dann wieder sehr natürlich belassen ist? Oder sind dann da auch sowas wie Süßstoff oder sowas drin?
Nee, bei mir jetzt nicht. Aber natürlich ist ja auch nicht, das ist ja Pulver, was ich da reinkippe, das ist ja auch hochverarbeitet, wenn man das so sagen möchte. Also ist ja nicht mehr natürlich.
Aber worauf achtest du, wenn du sowas kaufst?
Also da ist dann wirklich nur Mandelprotein drin. Also sonst gar nichts.
Dann aber auch so.
Ja, schmeckt nach Mehl. Schmeckt einfach nach Mehl.
Okay. Schmeckt nach Mehl, perfekt. Okay, aber nach Mandel hoffentlich dann, ja, so ein bisschen. Also du kaust den Shake dann eher quasi.
Nee,
ist so
da kommt
sandig
ja noch
zwischen den Zähnen. Ja.
Ich nehme einfach einen Esslöffel und stecke
den Mund. Genau, einfach das Pulver direkt in den Mund, ne, und dann mit Wasser hinterher und dann so gurgeln im Mund. Ja, das ist eine gute Idee. Wobei, das sieht man bei Social Media auch oft tatsächlich. Auch. Ich frage mich auch immer so, also muss das jetzt sein? Ich keine Ahnung, aber es ist für die Kamera wahrscheinlich ganz gut.
Ja, ist prima.
Aber warum versuchst du auf so wenig Zutaten am Ende des Tages zu kommen, wie es geht?
Da gibt es ja auch voll viele Aussagen, wenn man so das möglichst unverarbeitet, ist einfach, hat einfach viele positive Auswirkungen. Und ich fühle mich persönlich auch damit einfach besser, als wenn ich super hochverarbeitete Produkte esse, aka die Tiefkühlpizza und weiß ich nicht, noch irgendwie diese Coffee, whatever. Shake danach noch. Damit geht es mir persönlich auch einfach nicht besonders gut. Und wenn man sich Daten anschaut, ist es einfach so, dass möglichst diese natürlichen Lebensmittel da einfach besser abschneiden bei den meisten Sachen.
Mhm. Ziehst du da jetzt auf so ein Thema wie Süßstoffe oder irgendwas Spezielles ab oder meinst du grundlegend einfach weniger Inhaltsstoffe? Ich meine, die meisten Inhaltsstoffe, wenn sich Menschen so ein Nahrungsmittel angucken und umdrehen, also ja, in der Banane sind irgendwie, wenn man das runterbricht, sind auch 20 verschiedene Sachen drin, so ist es jetzt nicht. Aber ist schon so, wenn man die Hälfte der Zutatenliste irgendwie nicht aussprechen kann, ist das dann irgendwie schon besorgniserregend, oder?
Besorgniserregend nicht, aber ich finde, es ist ein einfacher Tipp, den man mitgeben kann. Es muss ja auch einfach gut umsetzbar sein. Deswegen sind so Tipps, finde ich, schon hilfreich. Guck dir die Zutatenliste an. Wenn du das meiste davon nicht kennst, ja, dann solltest du dich davon nicht hauptsächlich ernähren. Aber das heißt jetzt nicht, dass das Produkt super, super ungesund ist. Aber ich finde, es ist ein Hands-on-Tipp, den man schnell umsetzen kann. Deswegen gebe ich ihn auch gerne.
Ja, ich glaube, das ist gut, dass du, was du gerade gesagt hast, zum Einordnen, dass man sich nicht hauptsächlich davon ernährt. Weil ehrlicherweise ist ja auch, also wir trinken hier auch ein sehr ungesundes Lebensmittel gerade in unseren Gläsern. Nämlich sieht aus wie, man könnte es kompliziert formulieren, das ist H2O tatsächlich. Also eigentlich Wasser. Und wenn wir davon jetzt 30 Liter trinken würden, dann würden wir wahrscheinlich den morgigen Freitag tatsächlich auch nicht erleben. Ja, aber es ist ja so, also, ne, und worauf will ich hinaus? Also, wenn ich dir so eine Aussage hinwerfe, Süßstoffe zerstören das Mikrobiom zum Beispiel, ist ja erstmal die erste Frage, okay, welcher Süßstoff, wie viel Süßstoff, weil gerade gehört, viel Wasser bringt einen ja scheinbar auch um. Aber wie stehst du zu der Aussage, dass Süßstoffe das Mikrobiom zerstören?
Okay. Ich finde es eine sehr verallgemeinernde und sehr einfache Aussage, weil was du gerade schon meintest, alles, was wir zu viel konsumieren, ist erstmal hat sowieso alles, was wir da oben reintun, hat Auswirkungen aufs Mikrobiom, auch Süßstoffe, ja. Und die Menge macht's. Wenn ihr ab und zu mal was mit Süßstoffen esst, aus meiner Sicht ist da kein Problem, zumindest das, was die Datenlage aktuell sagt, ist das so. Wenn ihr euch dann nur noch davon ernährt, da kommen wahrscheinlich auch andere Sachen mit ins Spiel, dass die Produkte, wo das verarbeitet wurde, einfach nicht besonders hilfreich für Gesundheit und Prävention ist. Mhm. Aber an sich kann man machen, sollte man jetzt nicht zu viel machen.
Aber wann fängt denn zu viel an?
Ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel in jedem deiner Mahlzeiten Süßstoffe sind und du versuchst, deinen regulären Zuckerkonsum, der eventuell schon zu hoch war, einfach eins zu eins durch Süßstoffe zu ersetzen, das wäre aus meiner Sicht eher deplatziert. Was ich versuchen würde, ist zum Beispiel den Zuckerkonsum insgesamt zu reduzieren. Das kannst du gerne mit Süßstoffen machen, aber auch das, dass man sozusagen die eigene Süßschwelle so ein bisschen runtersetzt. Das wäre für mich zum Beispiel ein Ziel, was man da anstrebt. Und wenn du alle paar Tage mal was mit Süßstoff konsumierst.
Und warum?
Was meinst du mit warum?
Also warum würdest du jetzt nicht die Menge an Zucker einfach durch Süßstoff ersetzen?
Einfach weil du dann ja, wenn du dann eh schon die zu hohe Zucker, also diese Zuckerkonsum, der schon zu hoch ist, eins zu eins umsetzt, dass du dann ja auch wieder relativ viel an Süßstoffen in deine tägliche Ernährung einbaust. Und dann wäre man wieder bei dem, was ich gerade gemeint habe, nicht jede Mahlzeit mit Süßstoffen, wäre dann ja schnell wieder jede Mahlzeit mit Süßstoffen, wenn dein Zuckerkonsum so hoch ist.
Also das heißt, wenn ich jemanden habe, der irgendwie 2 Liter Cola am Tag trinkt, was wäre dann deine Empfehlung als erstes? Also wie würdest du mit so jemandem dann umgehen?
Du kannst gerne auch zur Diet Coke greifen, aber insgesamt einfach weniger davon trinken und das schrittweise reduzieren.
Ich glaube, das ist ja auch immer noch ein gestörtes Essverhalten. Ne? Also jemand, der 2 Liter Cola oder 2 Liter Cola Zero, auch ja, wenn wir können es jetzt runterrechnen und wenn wir aus Aspartam beziehen, man muss irgendwie 120 Liter Aspartam trinken, damit das laut Datenlage immer noch keinen negativen Effekt hat, da wird man an der Flüssigkeit schon sterben. Aber die Frage ist halt am Ende des Tages trotzdem, ist es ein gesundes Essverhalten, also jeden Tag 3 Liter Cola Zero zu trinken? Ich weiß es nicht, also ich würde zum Beispiel nicht empfehlen zu sagen, man soll von normaler Cola dann auf Diet Coke oder Cola Zero umsteigen. Ja klar, das kann man mal trinken, das ist ja gar kein Problem so. Aber das halt jeden Tag 2 Liter davon zu trinken, das sollte halt wahrscheinlich nicht die Lösung sein. Und ich finde gerade diese Aussage, dass, weil wenn man es vorsichtig formuliert und man sagt, Süßstoffe verändern das Mikrobiom, was schwingt da dann mit bei dir?
Das ist ja weder was Positives noch was Negatives. Und das kann man ja auf jedes Lebensmittel übertragen.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch was, was bei den meisten Menschen massivst falsch verstanden wird. Und ich bin hier gar nicht pro Süßstoffe, ne? Ich bin aber halt auch nicht anti-Süßstoffe gänzlich, sondern ich versuche so ein bisschen die Schweiz zu sein, so neutral irgendwie. Ich habe noch nie Süßstoffe empfohlen und ich würde es auch nicht machen, weil ich finde, das Essverhalten dahinter ist halt kein gesundes am Ende des Tages. Es kann vielen Menschen natürlich helfen, kurzfristig, sollte aber langfristig, wie du auch gesagt hast, finde ich jetzt nicht irgendwie die Lösung des Problems sein. Aber wenn wir uns halt die Datenlagen anschauen, es gibt jetzt noch nicht so viele Humandaten, wenn man sich Süßstoffe, also gibt schon viele, aber jetzt, wenn man sich aufs Mikrobiom anschaut, und was sieht man da? Dass sich das Mikrobiom verändert, aber nicht, dass es sich, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, verschlechtert. Denn wir wissen ja gar nicht, was ist gut und was ist schlecht. Es gibt zum Beispiel auch Dinge, von denen wir wissen, dass sie sich deutlich verbessern durch den Konsum von Süßstoffen. So. Aber das ist ehrlicherweise wissen wir da gar nichts drüber. Aber ich bin mir, um es so ein bisschen vorsichtig zu formulieren, nicht so sicher, ob sich das in den nächsten 10 Jahren nicht ändert. Also könnte, ne, ich hätte von 2 Jahren hätte ich vielleicht auch noch was anderes gesagt, aber es kann durchaus sein. Und mir ist zum Beispiel das Risiko zu hoch, dass sich das vielleicht langfristig noch ändert und wir in 20 Jahren herausfinden, dass das irgendwie anders ist. Und in dieser Kombination, dass ich der Meinung bin, dass es irgendwie kein richtiges, gesundes Essverhalten am Ende des Tages ist, die ganze Zeit auf die Süße zurückzugreifen, auch wenn wir da keine Insulinveränderungen so eigentlich sehen, auch wenn das irgendwie in der Biohacking-Szene trotzdem irgendwie immer berichtet wird. Ich finde das Thema einfach echt schwierig, ehrlicherweise.
Voll stimme ich dir mega zu. Und ich glaube, das mit dem Essverhalten ist einfach ein wichtiger Punkt, der oft nicht thematisiert wird in dem Kontext, der eigentlich ein ganz schön großer Punkt ist, wenn es dann um gesunde Ernährung geht.
Aber wenn man über dieses Thema Süßstoffe redet, ich habe ja auch mit Sabrina bei mir aus dem Team eine große Podcast-Folge zum Thema Zucker gemacht, wo wir versucht haben, Zucker so ein bisschen aus einer wirtschaftlichen und auch normaleren Perspektive zu sehen, außer dass immer alle sagen, Zucker ist das Schlimmste, was es auf diesem Planeten gibt. So, ja, vielleicht sind wir da in dem Kontext auch zu wenig auf die negativen Facetten eingegangen, absolut. Aber wie stehst du grundsätzlich zu diesem Thema Zucker? Ist das was, was man versuchen sollte zu vermeiden? Ist das schlimmer als Süßstoffe? Ist das irgendwo gleichzusetzen? Also in diesem Kontext, wie stehst du dazu?
Also man weiß ja auch, dass man zum Beispiel deutlich zu viel Zucker isst. Der Durchschnittsbürger 95 Gramm waren das, glaube ich. Und empfohlen sind ja die 50 Gramm pro Tag bei so einem Durchschnittskonsum von 2000 Kilokalorien. Und da sind wir einfach deutlich drüber. Also deutlich über den Empfehlungen. Und da macht es dann schon Sinn, das Ganze zu reduzieren und in diese empfohlene Maße, man sagt ja sogar unter 25 ist sogar eher die Range, wo man hin möchte, da sich hinzuentwickeln. Das finde ich schon sinnvoll, da drauf zu schauen. Aber jetzt komplett zuckerfrei, wie das ganz oft propagiert wird und dann Dattelsirup verwendet wird.
Was auch voller Zucker ist, ne?
Ja, finde ich nicht sinnvoll. Auf gar keinen Fall. Und Zucker kann auch eine super Energiequelle sein beim Rennradfahren. Ich habe immer so einen kleinen, wie so einen Quetschi dabei, weil man da einfach Zucker braucht. Wenn ich da 4 Stunden auf dem Rad sitze, dann braucht man den Zucker. Und in dem Kontext macht es super viel Sinn, einfach schnell resorbierbare, also kurzkettige Kohlenhydrate aufzunehmen.
Also auch der Kontext wieder entscheidend.
Ja, wie immer.
Bist du da so ein bisschen in der Datenlage drin, was Zucker mit der Darmgesundheit macht?
Nicht in der aktuellen, ehrlich gesagt.
Aber würdest du sagen, die ist eher so verworren wie die in den Süßstoffen oder ist die klarer als das beim Thema Süßstoffe?
So wie ich es im Kopf habe, ist sie auf jeden Fall ein bisschen klarer, dass zu viele Zucker sozusagen sich da definitiv negativ drauf auswirken.
Ja, müssen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber ich finde nämlich auch, dass beim Thema Zucker schon deutlich klarer ist, dass es eine negative Auswirkung auf ganz viele Facetten langfristig hat. Und du hast gerade eben so eine Zahl von 20 in den Raum geworfen. Und das ist, ich finde, muss immer so an so ein Sonntagmorgen-Frühstück denken, wo dann jeder irgendwie 2, 3 Gläser Orangensaft trinkt und da sind diese 2, 3 Gläser Orangensaft, also in einem Glas Orangensaft sind wahrscheinlich schon irgendwie 15, 20 Gramm Fructose oder Zucker halt drin. Allein das ist ja dann schon zu viel Zucker eigentlich am Ende des Tages. Und ich glaube aber auch, dass der Zucker nicht so das Problem ist eigentlich, weil der Zucker ist halt weder böse noch gut, weil wir haben halt, wenn man so, und wir haben halt für diese Zuckerfolge damals super tief gegraben, was so die Daten angeht. Und wir haben gar nicht so viele Daten, die zeigen, dass Zucker ungesund ist. Also wir haben viele korrelative Geschichten, aber halt kaum Kausalitätsstudien, außer dass wir wissen, dass Zucker Karies macht. Aber so richtig tief im Körper, klar, wir wissen mit Diabetes und Polyneuropathie und sowas alles, aber die Frage ist ja, okay, eine Zuckerkrankheit wird die jetzt auch durch Zucker ausgelöst. So, das ist jetzt eine ganz andere Diskussion, die wir dann jetzt führen müssen, wo wir hingehen müssen. Und ich bin komplett bei dir, was du gesagt hast eben, dass Zucker so 20, 30 Gramm vielleicht am Tag, hängt vom Kontext ab. Ne? Ich trinke zum Beispiel, ich mache Triathlon momentan, viel Rad, ich wusste gar nicht, dass du auch Rennrad fährst. Und ich muss auch ständig was trinken, auch wegen der Muskelmasse und Co. Ich kollabiere nach 60 Minuten sonst einfach. Und ich funktioniere da tatsächlich nicht gut ohne Zucker. Und ich würde auch nach all den Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, auch, weißt du, ernährst du dich Low Carb oder so? Nee, machst du auch nicht, weil ich bin da echt mittlerweile gar kein Fan mehr von. Also ich finde das auch irgendwie keine Ahnung, ich habe eine sehr, sehr durchwachsene Meinung. Wie ist da deine Meinung zu?
Also rein persönlich, die Erfahrung war bei mir einfach extrem viel Heißhunger, also richtig viel Heißhunger. Man soll ja dann einfach mehr Protein, auch das, was ja eigentlich gegen Heißhunger helfen soll, aber hat bei mir gar nicht geholfen. Ich war mega kraftlos und habe mich einfach nicht besonders gut gefühlt, gerade bei so Sachen wie Rennradfahren. Und Low Carb ist auch wieder die Frage, ab wann ist es Low Carb? Es ist auch wieder so individuell, wann man da die Grenzwerte macht, wann ist es Keto? Das ist, also so richtig wissen wir ja gar nicht, was ist denn Low Carb? Also ab wann ist es denn Low Carb?
Ja, und ich glaube auch, diese 20, 30 Gramm Zucker, die wir, oder 20 Gramm Zucker, die du in den Raum brauchst, betrifft ja auch nicht grundsätzlich Kohlenhydrate, sondern halt Zucker. Ne? Das ist ja wieder was anderes. Also eigentlich ist es ja das gleiche grundchemische Molekül am Ende, die Glucose oder Fructose, je nachdem. Aber wir haben jetzt super viel über Sachen geredet, die man nicht machen soll, wie man nicht rangehen soll, wie man Diagnostik machen soll. Du hast super viel aus deiner persönlichen Geschichte geteilt. Ich glaube, was zum Ende eine super gute Sache wäre, ist, dass wir versuchen, so einen kleinen Guide mal zu bauen irgendwie. Was sollte man denn jetzt machen? Na, also wir haben jetzt ganz viel gesagt, was irgendwie weg soll, was man versuchen sollte zu eliminieren für eine Zeit. Aber wenn bis jetzt jemand dran geblieben ist, und das hoffe ich stark, denn wir haben ja am Anfang gesagt, dass wir ja über diese positiven Dinge am Ende reden. Ich habe zwar noch ganz viele andere Themen hier draufstehen, aber wir sind gleich schon bei 2 Stunden. Lass uns doch mal so ein Guide bauen. Also wie wäre so dein Go-To, wenn du dir jetzt jemanden vorstellen könntest, der, von dem du so ein What I Eat in a Day machen würdest, wo du sagen würdest danach, mega, so würde ich mir das für jeden wünschen. Natürlich kontextabhängig, aber wie würdest du so einen perfekten What I Eat in a Day strukturieren?
Also für mich wäre erstmal Grundstruktur 3 bis 4 Mahlzeiten, 3 Mahlzeiten und Snack oder 2 große Mahlzeiten und Snack, je nachdem, ob man noch irgendwie noch intermittierendes Fasten oder whatever durchführt. Das wäre so die Grundstruktur und dazu noch 2 bis 3 Liter Wasser, das wäre auch ganz gut. Und dann pro Mahlzeit, das, was ich vorhin auch schon meinte, eine Aufteilung zwischen Proteinen, gesunden Fetten mit Ballaststoffen und Kohlenhydraten, dass das möglichst ausgewogen ist. Je nachdem, was du für sportliche Ziele hast, muss es natürlich angepasst werden, aber in dem Rahmen. Zum Beispiel ein Frühstück, je nachdem, ob du auf salzig oder auf süß stehst.
Süß.
Süß, okay. Dann machen wir doch mal für dich einen Tag. Zum Beispiel nehmen wir mal eine Art Porridge. Da kann man auch variieren. Den einen Tag machst du es mit Haferflocken, dann kannst du Quinoa nehmen, dann kannst du Hirse nehmen, dass man da so ein bisschen durchwechselt. Dann haben wir da eine Base aus Kohlenhydraten, da sind auch schon mal Ballaststoffe drin. Dann können wir da zum Beispiel Früchte zu kombinieren. Ich bin ja ein Riesenfan von Heidelbeeren. Haben auch noch super viele Antioxidantien mit drin. Also das ist eine coole Quelle, einfach um da viele Vitamine schon mal reinzupacken. Dann können wir noch eine extra Proteinquelle zu nehmen, zum Beispiel Skyr, oder wenn du Lust hast, kannst du da auch Proteinpulver, also Mandelprotein, unterrühren. Was ich auch ganz gerne mache, was erstmal ein bisschen eklig klingt, aber was ganz schön lecker ist, ist ein Porridge und dann ein Ei reinrühren und das stocken lassen. Klingt komisch, aber dadurch ist es fast wie so ein Kuchen. Und dann hat man da nochmal extra Protein drin.
Was meinst du mit stocken lassen?
Also ich tue es in die Mikrowelle, auch wenn manche sagen, das ist nicht gesund, aber ich tue es meistens in die Mikrowelle, einfach meinen Porridge mit heißem Wasser aufgießen, ein Ei rein, unterrühren und dann für eine Minute in die Mikrowelle. Und dann ist es wie so ein Mug-Cake.
Also ich mache mir oft so ein Hafer, so ein Oatcake tatsächlich, aber ich mache da keine Oatmeal vorher. Ich mische einfach Haferflocken mit Ei, bisschen Kakaopulver, Proteinpulver, Beeren, und das mische ich einfach und das kommt dann 15 Minuten in die Mikrowelle. Das ist aber ein richtiger Kuchen dann danach.
Oh wow, das klingt auch gut.
Das ist auch tatsächlich gut.
Klingt auf jeden Fall nach einem guten Start. Genau, und da kombiniere ich dann einfach noch verschiedene Nüsse und Saaten dazu. So hat man auch wieder diese tollen Plant Points, die wir vorhin genannt haben. Da kann man relativ schnell auf viele Plant Points kommen. Also möglichst unterschiedliche pflanzliche Lebensmittel, viele Ballaststoffe, haben wir Protein, haben wir gesunde Fette durch die Saaten und durch die Nüsse. Und das ist dann eigentlich eine relativ ausgewogene Frühstücksmahlzeit. Sowas zum Beispiel.
Und Saaten, auf was greifst du da jetzt zurück?
Was ich zum Beispiel immer habe, sind auf jeden Fall Hanfsamen. Ich habe Leinsamen, geschrotete, sowas wie Chiasamen, Kokosflocken.
Die sollten aber geschrotet sein, die Leinsamen, oder?
wenn man danach in die Toilette guckt und die Leinsamen kommen genauso unten raus, dann bringt es nicht so viel, wenn man sie isst. Deswegen gut kauen und am besten schroten, ja. Wenn man noch besonders genau ist, dann gerne frisch zu Hause schroten, einfach weil diese Öle, die da drin sind, die gesunden Omega-3-Fettsäuren halt relativ schnell oxidieren, wenn es zu schnell, also zu lange an der frischen Luft ist. Deswegen macht es Sinn, das zu Hause zu schroten. Genau, so könnte zum Beispiel ein Frühstück aussehen. Dann gerne, wenn man will, noch einen Kaffee oder einen Matcha dazu, wobei ich auch ein großer Fan von Matcha bin, einfach weil der so ein bisschen nicht dieses Anxiety auslöst, also diese Unruhe. Ich glaube, das ist ja auch mit L-Theanin einfach ein großer Faktor, dass das so ein bisschen ausgleichender wirkt oder wirken kann. Dass man das zum Beispiel dann für den Morgen hat und mittags esse ich zum Beispiel, jetzt will ich nicht von mir reden, diese Person, die wir da anschauen, ist dann eine große Bowl. Da kann man auch wieder das gleiche Prinzip eigentlich machen. Ich finde, es geht immer schnell. Irgendeine Base aus zum Beispiel Quinoa oder auch Kichererbsen, Linsen, kann man vieles kombinieren. Mit ein bisschen Blattsalat, Feta und whatever, was man da noch zu kombinieren möchte. Noch ein Spiegelei und eine Avocado dazu.
Hm. Klingt gut. Klingt so, als hätte ich Hunger gerade tatsächlich so ein bisschen. Und danach?
Wenn man will, kann man gerne noch einen Snack essen. Ich persönlich würde immer darauf achten, dass man schon eine Zeit zwischen den Mahlzeiten einhält. Irgendwie 3-4 Stunden, da ziele ich so ein bisschen auf diesen migrierenden motorischen Komplex drauf ab. Das sind so Housekeeper-Waves, heißen die auch, also so Bewegungswellen vom Gastrointestinaltrakt, der dazu führt, dass das Essen auch fortbewegt wird und auch zum Beispiel wichtig ist bei Überbesiedlung von Bakterien im Dünndarm, dass das Ganze sozusagen in den Dickdarm weiter transportiert wird. Und der stoppt jedes Mal, wenn wir was essen. Also wenn wir zum Beispiel jede Stunde was snacken, bewegt sich diese Art von Motorik im Darm einfach nicht besonders gut, was negative Folgen haben könnte. Deswegen darauf achte ich zum Beispiel, dass man da 3-4 Stunden inzwischen hat. Also zum Beispiel dann ein Snack, worauf immer du Lust hast, eine Banane mit Nussmus oder kannst du dir einen Proteinshake machen, wenn du irgendwie noch zum Sport gehst oder an dem Tag schon warst. Oder auch mal eine Riegel, auch vollkommen okay. Ich habe immer eine Handvoll Nüsse und also so Studiefutter einfach in der Klinik dabei, weil das schnell geht. Ja, sowas finde ich immer prima. Und als Abendessen wieder was Ähnliches in der Art. Also da kann man variieren, da kann man sich auch ein Omelett machen gerne, irgendwie mit einer Scheibe Sauerteigbrot oder irgendwas, überbackenes Gemüse im Ofen, irgendwas, was schnell geht, was man sich vielleicht auch für den anderen Tag schon mal vorbereiten kann, weil ich habe auch keine Lust, da irgendwie eine Stunde in der Küche zu stehen. Und das soll einfach schnell, praktisch und lecker sein.
Wie stehst du so zu intermittierendem Fasten, weil du es gerade eben kurz angedeutet hast?
Kommt drauf an, welches Ziel man verfolgt. Also wenn man abnehmen möchte, kann es oft hilfreich sein, einfach weil man auf weniger Kalorien kommt. Ja, deswegen teils kann schon sinnvoll sein.
Und so intermittierendes Fasten bezogen aufs Thema Darmgesundheit?
Ja, bin ich jetzt nicht der größte Verfechter von.
Da gibt es ja so diese Theorie, die dahinter steht, dass man sagt irgendwie, dann hat das Verdauungssystem weniger zu tun oder weniger oft etwas zu tun und kann sich besser regenerieren. Ich kenne aber auch keine Daten zu tatsächlich. Also keine, die das belegen. Aber es gibt ja ganz viele, die das so propagieren, um es mal so zu sagen. Aber das ist jetzt nichts, was du irgendwie empfehlen würdest.
Ich glaube, viele bemerken auf jeden Fall einen positiven Effekt, wenn man diese Pausen einlegt, weil man dann einfach die Verdauung unterstützen kann und eine regelmäßigere Verdauung haben kann. Und manche brauchen vielleicht ein bisschen längere Pausen, aber ich würde jetzt nicht jedem generell empfehlen, auf jeden Fall irgendwie 16:8 fasten.
Ich glaube, eine letzte Sache, die ich gerne noch, gerade wo wir jetzt über diesen Beispieltag geredet haben, wie ist so dein Takeaway zu fermentierten Lebensmitteln? Also wir hatten ja eben schon mal so ein bisschen Skier und so, wissen ja viele nicht, ist ja auch fermentiert. Wie stehst du so zu fermentierten Lebensmitteln?
Also ich finde es, kann man auf jeden Fall gut in die eigene Ernährung implementieren. Man weiß, dass es auf jeden Fall positive Auswirkungen haben kann. Gerade sowas wie Sauerkraut, was auch noch zusätzlich Ballaststoffe mitbringt. Also das hat auf jeden Fall zwei Punkte sozusagen, die positiv sein können. Aber auch da, wir wissen ja nicht so richtig, was sind da für Stämme drin. Das ist immer zufällig eigentlich, was da dann drin steckt, gerade wenn man es selber hochzieht. Aber können auf jeden Fall einen positiven Einfluss auf den Darm haben. Deswegen, ich bin da eigentlich ein Fan von.
Mhm. Das heißt, das war jetzt so ein ganzer Tag, wie man sich eigentlich gesund ernähren kann. Und wie würdest du jetzt so, du würdest jetzt einfach versuchen, bei den einzelnen Mahlzeiten einzelne Dinge auszutauschen, um dadurch dann wieder Vielfalt ins ganze System reinzubringen.
Mhm. Eigentlich schon. Also ich würde versuchen, wie gesagt, ich bin kein Fan von Sachen weglassen. Ich würde immer was adden, also irgendwas hinzuzufügen und dann geht automatisch irgendwas anderes raus. Und so kann man sich das Ganze ein bisschen einfacher gestalten, indem man nicht denkt, okay, das und das geht jetzt nicht mehr, sondern das und das geht und das tue ich jetzt nochmal obendrauf.
Ja, perfekt. Obendrauf tun ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort am Ende. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war so eine Masterclass zum Thema Mikrobiom, Darmgesundheit, Ernährung und Co. Man merkt, dass du da total passioniert bist und dass du das Thema total feierst und dass du ja auch eine eigene Geschichte hast. Ich finde das auch immer wichtig zu erfahren, um auch einfach so ein bisschen die Beweggründe von jedem einordnen zu können und zu gucken, wo geht das auch langfristig hin? Hast du da einen Plan? Also du hast jetzt gerade gesagt mit Klinik und Co., aber weißt du, wo du dich so in 5 Jahren irgendwie siehst?
Ehrlich gesagt, noch nicht so. Also ich fände eine Praxis in der Art schon sehr, sehr schön. Aber mir macht auch das Social Media, also Aufklären macht mir unglaublich viel Spaß. Und gesunde Ernährung und Kochen und Rezepte macht mir auch ziemlich viel Spaß. Deswegen irgendeine Kombination davon, aber so genau weiß ich es noch nicht.
Okay, ich bin gespannt. Vielleicht gucken wir ja mal in 2 Jahren, wo sich das hinentwickelt hat. Und das Schlusswort gehört dir.
Ich kann mich eigentlich nur bedanken. Es war ein sehr, sehr eine schöne Diskussion und Unterhaltung. Ich fand es sehr spannend.
Okay, Luisa, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich würde sagen, bis bald.
Danke dir, bis dann.